Mike, was ist los mit dir? Du bist ein bisschen beschwipst, wirkst du.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Ein wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Tradition, möchte ich fast sagen. Einem kleinen, aber feinen Jahresrückblick im zart wie Kruppstahl gewandt, möchte ich sagen, zu meiner für euch linken und generell immer auf der ganz, ganz linken Seite, der liebe Mike, der sich heute extra für euch herausgeputzt hat an den Empfangsgeräten. Es ist ein schmucker Porsche, oder? Ein schmucker Porsche. Die jetzt zuhören als Podcast auf Spotify, ihr verpasst jetzt natürlich seine Justizvollzugs Klamotte, die er trägt.
Ich wollte einmal im Jahr ein hässlicheres Hemd anhaben als du.
Danke, sehr, wie immer sehr charmant von dir. Dazu muss man sagen, ich habe ein wundervolles weihnachtliches Hemd an heute. Man sieht Rentiere, man sieht aus irgendeinem Grund Rinder, glaube ich.
Rinder, das ist der Ochse aus dem Bethlehem-Stall,
das,
oder?
Bestimmt. Das ist irgend so ein Ochse aus Bethlehem. Glocken und anderen Zierrat. Ich finde, wir sind heute beide recht festlich. Und freue mich, dass wir diesen Jahresrückblick durchziehen können.
Ja, hallo erstmal, finde ich total schön. Wie gesagt, ne, mein Aufzug ist nur so ein Überbleibsel aus dem Jura-Referendariat, keine Ahnung. Aber hallo Alex, ich habe heute das hässlichere Hemd an. Das ist der einzige Erfolg dieses Jahr bei mir gegen dich. Aber es ist ja eher ein Miteinander, glaube ich, oder?
In einer großartiger Weise hattest du ja dieses Jahr einen Erfolg. Ihr wart ja tatsächlich mal als echte Musiker mal wieder unterwegs. Ihr konntet euch ja mal ein bisschen wieder selber spüren.
Hm, ja, so ein Begriff klingt ganz schön nach Psycho-Quatsch, ne? Sich selber spüren. So, das sagen so Musiker irgendwie, ja, ich musste diesen Song schreiben, um mich endlich mal wieder selber zu spüren oder so. Ich glaube, Richard Kruspe hat irgend so eine Promo-Plattitüde in irgendeinem Interview, hatte ich neulich gelesen von ihm. Aber ich glaube, ich war das erste Mal seit 3,5 Jahren da wieder auf der Bühne, weil wir es uns ja geleistet haben, noch eine Live-Pause vor die Corona-Pause zu schieben. Und das war schon krass aufregend, wieder auf der Bühne zu stehen, auch wenn es nur kleine Clubs waren und so. Aber war ein richtig, richtig cooles Gefühl und hat sich wie in einer anderen Welt angefühlt.
Absolut. Würdest du sagen, das war so dein Moment oder dein Thema 2021 oder gibt es da noch andere positive? Lass uns erstmal über was Positives sprechen, würde ich sagen, oder? Weil wenn wir das Jahr zurückblicken, gibt es, glaube ich, viele Punkte, die eher negativer Natur sind. Lass uns so erstmal wie Positives betrachten.
Ja, also das war definitiv eins der Highlights. Auch, dass wir das gerade noch so durch so ein Nadelöhr durchpressen konnten, organisatorisch und rechtlich, dass es überhaupt da noch machbar war, also und auch vertretbar war, jetzt von irgendwelchen Inzidenzzahlen und so. Da hatten wir endlich mal wieder Glück gehabt, wohingegen wir ja ganz viel Pech hatten in vergangenen Jahren mit Festivalabsagen und so. Aber war eine großartige Sache und war so ein Powerschub, also da zähre ich auch immer noch davon. Also da ist man durch den Familienstress am Feiertagen auch gut durchgeglitten noch damit.
Also es hat quasi noch länger nachgewirkt, wirkt immer noch.
Ja, immer noch so. Ja, also auf jeden Fall. Ist natürlich auch als Band nimmt man da wieder Schub mit, ne? Man hat ein paar neue Live-Videos, man hat einen Haufen coole Live-Bilder wieder und Leute, die Videos posten und so weiter, merkt man auch natürlich gleich im Online-Medienbereich, dass es da wieder vorangeht und die Band ja viel, viel lebendiger ist, als wenn man da nur so eine Hofberichterstattung macht, was eigentlich immer eher so eine Vorberichterstattung ist, ne? Das geht, glaube ich, ganz vielen Bands so, dass sie gar nicht so richtig wissen, was sie jetzt eigentlich irgendwie machen sollen.
Naja, der Geschäftsmann guckt schon wieder auf die Zahlen. Ich sehe das, ja, Mike, klar. Naja, da sind die Zahlen dann im Online-Bereich auch wieder besser. Ja, klar, logisch, klar. Nö, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Hast du aber!
Mensch,
danke.
Mensch, ja.
Ich mache mir mal ein Säckchen auf.
Du, ne? Meine Güte, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, mir was zu holen. Jetzt muss ich das tatsächlich, ja. Naja, du kannst ja für uns heute anstoßen.
Ja, ja, erzähl nur weiter, genau. Ich wollte dich unterbrechen.
Nö, genau. Also, übrigens auch Rotkäppchen, ja. Also, wenn man schon hier mit Ostidentität um die Ecke kommt, gibt's quasi auch in alkoholfrei, seht ihr mal. Nee, also erstmal schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir das zusammen hier wahrnehmen. Falls ihr euch so ein bisschen ignoriert fühlt, dann liegt das daran, dass was wir hier tun, sozusagen auch gleichzeitig unser Abschluss, Jahresabschluss-Podcast ist, der dann natürlich irgendwie auch funktionieren muss, wenn die Leute nicht sehen und mitlesen können, was passiert. Ne? Also dementsprechend können wir jetzt nicht die ganze Zeit auf alles Mögliche eingehen, was wir natürlich liebend gerne täten. Aber deswegen wird jetzt hier. Ist das aus der DDR, ne? Das Glas.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, Junge. Das ist.
Ich übrigens auch. Aber so. Stößchen auf euch, Leute.
Oh, das ist so stilvoll. Jetzt muss ich eigentlich auch gleich nochmal rennen. Das geht ja so gar nicht. Oh, also wirklich.
Ja,
also,
kannst du nachher. Ich muss ja bestimmt eh nochmal aufs Klo. Ein alkfreier Sekt treibt bei mir immer.
Also es fühlt sich jetzt wirklich so ein bisschen an, als ob wir so einen kleinen Blick zurück in die DDR geworfen hätten. Jetzt hier mit unserem, kein IM, sondern ein OM. Na, keine Ahnung, das ist sicherlich ein offizieller Mitarbeiter des Staatssicherheit oder so.
Ah, ich glaube, ich wäre kein guter Spitzel geworden. Nee.
Aber du musst zuallererst, ne, bevor jetzt die Leute sich fragen, was hier eigentlich vor sich geht, du musst zuallererst mal erklären, warum du jetzt überhaupt diese Uniform trägst.
Hatte ich vor eben schon angemerkt. Also ich habe heute vorne am Schrank geschaut, wollte mich ja für den Jahresrückblick ein bisschen schick machen. Habe überlegt, Alter, jetzt musst du wirklich mal ein hässlicheres Hemd finden als alle.
Ach, das war der einzige Grund. Okay, danke. Okay, alles klar.
Und da dachte ich mir, Thüringer Justizvollzug, naja. Also, wie gesagt, in Sachen Musterung und Farbenfroheit kann man es mit dir sowieso nicht aufnehmen. Da muss es dann so ein Schleimgrün tun, ne? Oder auf jeden Fall. Also, ich hoffe, das strahlt genug Autorität aus. Hinten sind eure Personal. Büro des Gefängnisdirektors.
Genau, gibt's hier jetzt mal zwei Tage Gnade, ne? Weil noch ein bisschen Sekt gesoffen werden muss. Ja, nachher, wenn es ein bisschen festlicher wird, holen wir noch einen Krimsekt raus. Und dann, geht's dann am 1.1. wieder weiter mit der Aktendurchsicht. Nee, aber Herr Autoritätsperson, dann erzähl uns doch mal, wenn du jetzt sozusagen hier der Bevollmächtigte im Vollzug bist, was das Jahr so passiert ist. Da ist ja gleich zu Beginn was ziemlich Krasses passiert, wo tatsächlich auch eine Person der Metal-Welt involviert war, eine ziemlich bekannte Person sozusagen sogar. In den Staaten klingelt's schon an der Tür des Kapitols.
Oh, ach so.
Das war schon, das war dieses Jahr.
Dieses Jahr, das war das siebte Mal. Ja, kann ich mich dran erinnern. War eine krasse Nummer, ne? Man dachte ja schon irgendwie, das war dann aber schon letztes Jahr mit dem Bundestag, oder?
Das war letztes Jahr, genau.
Das war letztes Jahr, da dachte man schon, na, das ist aber richtig, richtig hässlich, aber da auf dem Kapitol. Man hatte ja sowieso schon jahrelang das Gefühl, irgendwie jedes Mal, wenn der Schaffer ein Interview gibt oder irgendein Statement ablässt, stirbt ein guter Iced Earth Song in deiner Plattensammlung. Aber schwierig, zumal mit Demons and Wizards so eine relativ starke Platte rausgekommen ist. Ich fand die eigentlich ziemlich
geil. Das war live auch ziemlich fett, auf jeden Fall.
Ja, also Iced Earth habe ich, glaube ich, das letzte Mal beim Rock Harz gesehen, wenn ich mich nicht irre. Vor ein paar Jahren, als wir da auch gespielt hatten, und war immer wieder eine Macht, ne? Also kann man wirklich nicht meckern. Es steht zu befürchten, dass in den nächsten Jahresrückblicken dann der Herr Schaffer nicht mehr vorkommen wird, ne? Weil sich sein Alltag dann demnächst relativ einseitig gestaltet.
Wie lange ist er jetzt weg vom Fenster, weißt du das?
Bin mir nicht sicher. Also es gab Verhandlungen, ist auch irgendwie hat so eine Art Deal mit einer Staatsanwaltschaft gemacht.
Ah, war also auch noch ein Snitch. Okay.
Nee, das nicht, aber hat er schon Sachen zugegeben, sich irgendwie schuldig bekannt in bestimmten Punkten und dadurch eine Strafmilderung erreicht. Aber ob das endgültige Strafmaß jetzt schon festgesetzt worden ist, das weiß ich gar nicht. Also irgendwelche Meldungen gab es in den letzten Wochen, aber bin ich mir sicher. Ich kann mich noch nicht
dran erinnern. Ich finde es einfach faszinierend, dass unter den ersten Menschen, die das Kapitol stürmen, halt einfach eine so bekannte Person ist. Also dass man einfach, also zumindest für uns bekannte Personen, das war schon schockierend, möchte ich sagen. Und ich hatte das im Vorfeld ja schon ein bisschen gemerkt, dass es da in Staaten ja ein bisschen anders auch ist von der öffentlichen. Na, wobei kann man gar nicht sagen, bei uns gibt es ja auch Musiker, die da sehr offen und selbstbewusst damit umgehen, wie der Sohn Mannheims, der mit Kategorie C neuerdings Musik macht und so. da gab es Ende letzten Jahres gab es ja so ein Musikvideo von Five Finger Death Punch, wo die ja auch gestürmt sind sozusagen. Na, also dieser Revolutionsgedanke ist da noch ein bisschen irgendwie eskalativer als bei uns. Wobei ich sagen muss, wenn ich mir anschaue, was da mittlerweile so an Spaziergängen unterwegs ist, da wird einem ja richtig Himmelangst, vor allen Dingen, wenn die dann ihre Kinder mit in die erste Reihe stellen, wenn es dann von AfD-Seiten Hinweise dafür gibt, wie man möglichst geschickt sozusagen eine renitente Demonstration durchführen kann und so weiter und so fort. Also schon unschön.
Ja, also unschön ist schon ganz schön euphemistisch, ne? Ja, klar, also mir wird da auch irgendwie unbehaglich, also um es mal verharmlost auszudrücken. Auf jeden Fall, aber es ist halt in den USA so dieses Losstürmen, die haben schon alle noch dieses, also ich komme mir manchmal vor, als ob die sich so rein vom revolutionären Duktus alle vorkommen, als ob sie in einer Serie von Fackeln im Sturm mitspielen oder so, ne? Weißt du, das ist alles noch so dieses alte Südstaaten im Kanonenpulver mit der Flagge losrennen und
sterben.
Mit der Südstaatenflagge und dann los, ne? Für die Baumwollfelder und das steckt schon noch drin.
Hat sich ja nicht wirklich trotzdem als eine sinnvolle Taktik herausgestellt. Ne? Das hat ja General Robert E. Lee in Gettysburg am dritten Tag auch so durchgezogen. Da hat ja der Herr Schaffer sogar ein Magnum Opus dazu produziert zur Schlacht bei Gettysburg. Und da hat er ja seine Truppen über, keine Ahnung, ein, zwei Meilen freies Feld geschickt, mitten in die Kanonenstellung rein. Und das sind ja ist ja dann sozusagen der sehr verheißungsvolle Vormarsch der Virginia-Armee ist ja dann zurückgeschlagen worden, weil er die halt komplett verheizt hat.
Ja, das kann man, solche Taktiken kann man anwenden, wenn man Marschall Schukow heißt und Millionen Soldaten in der Hinterhand hat, dann gewinnt man auch einen Zweiten Weltkrieg, aber damals war das taktisch sicherlich nicht mehr angezeigt. Ne? Da hat ja seitdem Napoleon da den Preußen immer ordentlich den Hintern versohlt hat mit seiner wendigen Taktik, hätte man da schon mal, spätestens seitdem hätte man mal umdenken müssen, auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir schon bei Militärtaktik angelangt, Wahnsinn.
Was ein Mensch mit Uniform in einem solchen Gespräch so mit dem eigenen Denken macht, ne? Schon geht es um Militärtaktik.
Also dieses, was soll ich sagen, dieses Foto im Kapitol, wo der Schaffer da so, also keine Ahnung, das wirkt ja auch fast, als ob der Einzige ist dort auf diesem Foto, der weiß, wie es bei einer Fotosession zugeht. So, ne? Da hat ja wirklich alles gestimmt. Entweder das war ein sau guter Fotograf, ne? Oder der Schaffer hat da wirklich gepostet. Also bin ich mir, vor allem ich, mich würde mal interessieren, wie lange das gedauert hat, bis sie rausbekommen haben, wer das ist, bevor das irgendwie im Internet in der Metal-Szene rund ging. Stell dir mal vor, du bist da irgendein FBI-Investigator oder irgendein Agent und suchst da, was weiß ich, gefühlt Lichtjahre weit nach irgendwelchen Personen da auf dem Foto und hast keine Ahnung, dass das ein totaler Promi ist, von dem hunderttausende Bilder im Internet existieren und Videos und was weiß ich.
Ich glaube sogar, dass das tatsächlich aus der Community entdeckt wurde. Also das war eine Live-Übertragung. Also die Bilder gingen ja irgendwie auch rum in den Nachrichten. Und da haben die dann die Hinweise bekommen. Also ich glaube, das war tatsächlich so Crowd Sourcing.
Ich weiß nicht, ob die Stößchen.
Ich muss mir jetzt echt gleich mal was holen. Das geht ja so gar nicht. Ich fühle mich jetzt total unterversorgt.
Ja, hol dir was, komm.
Ja, ich hol mir
Du hörst ja, aber, mir ja zu, während du weggehst.
Gell? Nee, ich höre dir nicht zu, während ich weggehe. Du kannst ja aber trotzdem all den Menschen dort draußen schon deine weiteren Gedanken kundtun. Aber dann gehen wir lieber ins nächste Thema rein oder so, ne? Weil dann können wir ja vielleicht. Also
ich wollte noch sagen, ich glaube schon, dass die auch mit einer Art Gesichtserkennungssoftware arbeiten, ne? Wo sie erstmal jemanden da reinschießen und dann erstmal das Internet absuchen, Facebook und Co., ob man da nicht schon einen Namen von irgendjemanden finden kann. Also bin ich mir relativ sicher, auch wenn das natürlich jeden deutschen Datenschutzrechtler im Dreieck springen lassen würde. Ich kann mir nicht denken, dass sie nicht mit solchen Methoden arbeiten.
Also in die Stadt würde mich wundern, wenn sie es nicht vorher schon wüssten, wer kommt.
Ja, wahrscheinlich. Einladung selber verschickt. Ne? Aber da sind wir dann wieder bei unserem Verschwörungstheorie-Thema.
Meinst du, die haben auch so V-Männer, ja?
Du, gespitzelt wird überall. Das ist ja immer dieser alte Gag, wenn du irgendwie wie vier Faschos auf dem Haufen siehst. Und sagst dann, ey, jeder Vierte ist ein V-Mann vom Verfassungsschutz. Denkt mal drüber nach, wer von euch Vieren das ist. Ja, regt immer zum Nachdenken an in der Szene. Also, was war das nächste Thema? Bierhol-Thema.
Das Bierhol-Thema. Naja, also, weiß ich was, wenn wir jetzt über Militär, da kommen wir ja nochmal später drauf im Verlauf des Jahres, da sind ja noch andere Sachen passiert, ich sag mal, die dahingehend unschön verlaufen sind. Ich möchte sagen, fast witzige Geschichte war ja die Evergreen, die im Suezkanal festgesteckt ist. Was man gar nicht so mitbekommt, aber wo man sozusagen ein Exemplar oder exemplarisch mal bemerkt hat, wie Globalisierung funktioniert und an wie welchen Seiten und Fäden das eigentlich hängt, ja. Und welche, ne, ich meine, wir merken es ja jetzt auch seit Monaten, was die Verknappung von Rohstoffen bedeutet, ja, auch im Hinblick auf Chip-Produktion beispielsweise, aber eben ganz, ganz genau auch auf Holz, ja, Hausbau, Innenausbau und so weiter und so fort. Also ich weiß jetzt nicht, viele von euch Zuschauern oder Zuhörern können das bestimmt bestätigen, dass da gewisse Lieferengpässe mittlerweile entstanden sind, dass man Dinge nicht so gut bekommen konnte, wie man wollte. Die PlayStation 5 stand bestimmt bei wenigen von euch unterm Weihnachtsbaum dieses Jahr. Ja, die ist nach wie vor so gut wie nicht zu bekommen.
Ach nee, okay.
Nö. Also ich habe mal geguckt, bei eBay so wird die für 1.800 Euro gehandelt. Da kann man durchaus ein paar Euros machen, wenn man sie denn bekommt.
Na, bingo. Nee, also, das ist sowas, kann ich immer nicht nachvollziehen. Ich habe hier noch meinen alten Gameboy rumkullern, das reicht mir völlig.
Sag mal, hast du ein Lego R2-D2 zu Weihnachten gekriegt, sag mal?
Ja.
Cool.
Zeig mir über die Schulter. Habe ich von meiner Schwägerin geschenkt.
Zeig doch mal. Das interessiert mich jetzt doch mal ganz kurz hier nur fürs Protokoll. Cool. Wie viele Teile sind das? Scheiße. 2000. Das geht ja. Das ist ja
das
gar nicht.
Das geht, ne? Für so ein großes Set. Das geht. Geht auf jeden Fall. Also, Lego Ritterburg gab es auch. Lego Ritter mag ich immer am liebsten. Gibt es leider gerade nicht so viele.
Auch Ressourcenknappheit, siehst du mal.
Wahrscheinlich, ja, aber mit der Evergreen, das war wirklich Wahnsinn. Also das hat ja, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Infarkt in der Hauptschlagader vom Warenverkehr gewesen. Mhm. Ne? Also wirklich eine Verstopfung, wie so ein Thrombus. Es gab auch einige Male Ansagen so von T-Shirt-Druckereien und so weiter. Sorry. Ist gerade ein bisschen schlecht mit Rohware. Und also da war glaube ich, wirklich alles von Nagellackentferner bis Metal-T-Shirts. War auf einmal irgendwie alles knapp, ne? Und die generelle Corona-Lage hat das natürlich auch nicht verbessert, ne? Weil jetzt gerade da mit Hochdruckwaren geschoben werden sollten durch die Transportrouten. Weil ja da auch ein Jahr lang in China Produktion brach lag und so weiter. Da gab es schon immer Lieferschwierigkeiten.
Ich wurde jetzt übrigens gerade darauf hingewiesen, dass das Schiff ja Ever Given
hieß. Ever Given, ja.
Was für Evergreen da war ich jetzt gerade bei einem Pub in Halle.
Nee, Ever Given, aber die war auch grün. Glaube ich, wenn ich das richtig vor Augen habe, oder? Habe ich das noch vom geistigen Auge, war die nicht grün? Deshalb.
Ja, tja, ich genau, das ist so ein grünen Streifen oder grün.
Deshalb habe ich den Versprecher Evergreen auch oft gehabt.
Ja.
Hat man so. Aber als älterer Mensch.
Nee, nicken und akzeptieren, wenn ich ja irgendwelche Sachen droppe, das nicht diskutieren, einfach akzeptieren. Und die Leute, die es wissen, die werden ja schon darauf reagieren. Genau, weil Evergreen die Firma hinter dem Schiff ist. Ich sehe da, so ganz fern war meine Realität nicht. Die Ever Given von der Evergreen und jedes Schiff von Evergreen hat irgendwas mit Ever im Namen.
Also ich kenne nur so anständige deutsche Reedereien wie Hapag-Lloyd und so weiter.
Das ist großartig, wie wir wieder mit unserem Viertelwissen, ne? Also das für alle, die Zart wie Kruppstahl noch nicht kennen oder erst heute zum ersten Mal quasi dabei sind, das ist übrigens der Viertelwissen-Podcast. Das ist so traurig, aber wahr.
Damit ich Alex Achtelwissen noch auf ein Viertelwissen hochbeamen kann hier.
Naja, wenn man zwei Achtelwissen zusammenlegt, kommt dann halt so ein Viertelwissen bei raus und das ist, also wir helfen uns quasi gegenseitig. Aber auch gegen das Vergessen, das ist bestimmt auch ganz gut so gegen das Eintreten, den eintretenden Alzheimer.
Gegen das Vergessen, das klingt ja, wie soll man sagen, gesellschaftspolitisch motiviert. Ja, dabei ist es einfach nur gegen den Kalk in der Birne, ne? Das war auch dieses Jahr mit der Ever Given. Also das ist wirklich aus einer Zeit, kommt mir viel, viel länger hervor. Also ist das Jahr für dich schnell vergangen?
Ja, komplett. Also das ist wirklich einfach nur so verschwunden. Aber es hat sich, also die erste Hälfte war extrem anstrengend und extrem lang, während sie stattfand.
Mhm.
Und bei mir war ja, wie gesagt, so, also quasi wie so eine Zweiteilung. Also ich hatte die erste Hälfte des Jahres und die zweite Hälfte des Jahres war durch die Veränderung auf meinem YouTube-Kanal und meiner thematischen Veränderung war die viel kürzer und viel schneller und viel, viel plötzlicher irgendwie und flog einfach nur noch vorbei. Und die erste Hälfte, die gehört für mich gefühlt schon gar nicht mehr direkt zum Jahr, weil die damit irgendwie komplett, die hat sich anders angefühlt. Da war ich irgendwie noch ein bisschen anders drauf oder so. Also ich habe mich schon ein bisschen verändert, glaube ich, so in den letzten Monaten, denke ich mal fast.
Echt?
Ja, schon.
So monatsweise kannst du, also na, ohne jetzt, sage ich mal jetzt, ohne irgendein traumatisches Ereignis oder so, merkst du Veränderungen bei dir monatsweise?
Echt? Nee, das war für mich eine Zäsur. Ich habe für mich erkannt, das ist jetzt das Ende eines gewissen Kapitels und jetzt schlage ich halt ein anderes auf. Und das habe ich Ende letzten Jahres schon gemerkt und auch verbalisiert und irgendwie habe dann für mich noch nicht so richtig gewusst, wie ich da vorgehen soll, war da auch nicht besonders konsequent, möchte ich sagen. Ja, jetzt zum Wechsel, also so quasi im Juli hat sich das für mich, ist es einfach passiert. So, und jetzt hat man sich irgendwie gelöst von diesen Ketten, die einen da selbst so zurückgehalten haben, weil man sich selbst so unsicher war. Ja, deswegen ist das Jahr für mich total krass zweigeteilt gewesen. Wie war es bei dir, Mike? Wie?
Ja, ich weiß auch nicht richtig, wo da dieses Jahr eine Zäsur stattgefunden haben soll, aber alles, was so vom Sommer passiert ist, das ist schon arg lang weg irgendwie. Also man hat ja auch dadurch das Gefühl, dass die Pandemie im Sommer so runtergekocht ist, dass man da wirklich in verschiedenen Zeiten lebt. Ne? Also so ähnlich, wie man sich vielleicht eher in früheren Zeiten im Mittelalter oder so das Leben vorgestellt hat. Im Winter ist halt völlige Einigelung und mit sich selbst beschäftigen und so. Und im Frühling und Sommer blüht alles irgendwie auf und man geht hinaus und erlebt wenigstens ein paar Sachen. Ne? Also das ist schon... also ist schon verdammt lang her. Ne? Also wenn ich mich dran erinnere, ich hatte jetzt im Februar hatte ich ja angefangen, damit zu arbeiten im Thüringer Umweltministerium. Das weiß ich noch, da war am ersten Arbeitstag diese riesengroße Schneewehe, die da Mitteldeutschland erfasst hat.
Oh ja, oh, das war krass. Stimmt, das war auch dieses Jahr. Ja, krass.
Habe ich erst mal zwei, drei Tage da schon zu Hause eingeschneit gesessen. Also ohne zu wissen, dass jetzt im Laufe des Jahres Homeoffice eine völlige Selbstverständlichkeit werden wird, ne? Also so wie die Arbeitswelt sich da auch, auch irgendwie gedreht hat. Ja, aber das ist war ein ganz positives Ding für mich an Anfang des Jahres, dass ich da anfangen konnte mitzuarbeiten. Also wahnsinnig coole Kollegen kennengelernt, macht auch Spaß. Hab das zeitlich natürlich jetzt so gestaltet, dass ich da immer noch für die Musik genug Zeit habe. Es ist jetzt keine Vollzeitstelle oder irgendwie
also,
sowas.
Also aber um das mal festzuhalten, du arbeitest jetzt wieder ganz normal quasi.
Ich bin Jurist. Ja, ich arbeite als Jurist.
Ja, aber hast du das, also vorher hast du da auch normal gearbeitet als Jurist oder war das dann neben?
Ja, da habe ich eher wissenschaftlich gearbeitet. Das kann man da nicht als normal arbeiten. Also jetzt mit Arbeitszeiterfassung oder so ist das dann natürlich nicht. Ne? Aber so ist es eben jetzt. Und also passt ja auch zu meinen, wie soll ich sagen, Ansichten und Meinung, sich da mit Naturschutzrecht zu beschäftigen. Also das macht schon großen Spaß. Und ich habe eine Menge coole Leute kennengelernt, die da echt was auf dem Kasten haben. Also macht Spaß, hat mich echt vorangebracht. Und ist wirklich nicht nur so ein Pandemie-Ding für mich. Das ist ja auch immer so ein bisschen unsere Bandphilosophie gewesen, ne? Dass wir uns immer mit anderen Dingen noch nebenher beschäftigen. Um da nicht völlig auf dem, wie soll man sagen, auf dem Rockstar-Trip zu versauern, ne? zum Arschloch zu werden.
Aber ist das nicht gerade das Allergefährlichste jetzt sozusagen für die Aufrechterhaltung der Kulturindustrie oder Kulturbranche, dass die Leute dann dazu gezwungen sind, rauszugehen und plötzlich feststellen, da draußen ist ja eigentlich echt gut. Da gibt es ja ein Leben, da gibt es ja Möglichkeiten, sein Leben zu fristen, die gar nicht so unangenehm sind, wie man immer gedacht
Absolut.
Hat.
Absolut, also das hört man von total vielen Leuten. Ne? Also als wir jetzt hier unsere Minitour hatten im November noch, und man hat dann auch von der Crew viele Leute getroffen und auch unterwegs in Hamburg kamen Crewmitglieder vorbei, die sonst auf unseren großen Tourneen dabei sind und so weiter. Und die sagen auch, bei denen in der Firma sind so viele Leute weg, ne, die mitbekommen haben, ach, im Einschichtsystem irgendwo arbeiten, 9-to-5, Montag bis Freitag ist auch gar nicht so schlecht mit einem normalen festen Einkommen und nicht mal die Wochenende irgendwo durchzumalochen und ein halbes Jahr von zu Hause weg zu sein pro Jahr irgendwie. Also das hat viele Leute erfasst und wir merken das jetzt auch schon, wenn man für die Festivals nächstes Jahr plant. Ne? Wir haben ja da durchaus einige große Dinger am Start, wie Summer Breeze Headliner, Full Force Headliner und so weiter. Ne? Also da musst du schon auch eine richtig gute Crew dabei haben, damit man unser Chaotenhaufen da halbwegs gut aussieht auf der Bühne. Und da ist es schon echt nicht leicht, eine schlagkräftige Crew zusammenzubekommen. Ne? Also das ist ungefähr so, weiß ich nicht, als ob einer in einer Taverne eine Schiffsmannschaft anheuern will und da war ein halbes Jahr vorher ein riesengroßer tödlicher Orkan auf dem Meer draußen, wo alle Schiffe draußen waren. Ne? Sind viele Leute nicht wiedergekommen.
Wow, das ist, das ist ein Bild, Alter. Das ist ein Bild.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Also das ist wirklich ein Aderlass in der Kulturszene. Mhm. Absolut. Und da rede ich nicht nur von Musik, das geht den Theatern genauso, den Filmfirmen und so weiter. Wobei da ja das Leben noch so halbwegs weiterging. Mhm. Haben viele zur Umorientierung genutzt, sowas, ja.
Weil mir geht es halt ganz genauso, dass ich jetzt festgestellt habe, dass das andere Thema mich halt mehr erfüllt, ja. Nach 800 Videos zum Thema Metal ist das Thema für mich halt irgendwie auserzählt. Und ich habe da jetzt irgendwie mehr meinen, weiß ich nicht, irgendwie mehr so meinen Mittelpunkt gefunden. Und habe halt dadurch auch erkannt, wie viel Zeit das kostet, wenn man auf 25 Festivals im Jahr ist, beispielsweise. Also wie wenig man im wahren Leben vorankommt dadurch im Endeffekt. Also man ist ja für jedes Festival mindestens 5 Tage weg und da steht man auf einem Feld und auf dem Feld kann man in dem Sinne nicht viel machen. Und wenn es gut läuft, kommen da 2, 3 Videos vielleicht bei raus und man hat da in meinem Fall jetzt seinen Stand dabei gehabt oder so, aber das ist alles irgendwie so. Und jetzt ist mir halt aufgefallen, als ich den Sommer zu Hause war, wie viel ich schaffen kann in der Zeit. Ja, und ich meine, ich bin, das war ja auch dieses Jahr, ich habe dieses Jahr ja mein Buch rausgebracht Und das lief ja auch super gut. Also das hätte ich ja auch niemals gedacht, dass das jemals so gut funktionieren könnte. Ich war ja 7 Wochen damit in Charts. So.
Ist dir da eigentlich auch Neid entgegengeschlagen von ambitionierten Schriftstellern, die nicht so im als Appendix so im Handumdrehen so einen Bestseller-Erfolg hatten irgendwie?
Naja, also
deine verschlossene Körperhaltung gerade zeigt mir, es ist ein sensibles Thema.
Nee, es ist halt nicht also mal so nebenbei. Ich habe ja ein Jahr dran geschrieben, so ist ja nicht. Aber die Form, ich denke, einige verstehen nicht, was ich damit wollte, und einige wollen es nicht verstehen. Und was bei denen, die es nicht verstehen wollen, das Problem ist am Ende des Tages, you'll never know. Und da kann das natürlich auch daran liegen, dass das vielleicht irgendwie Neid ist oder so. Ne? Aber es ist nach wie vor so, mit einem Buch verdienst du halt kein krasses Geld. Das ist halt irgendwo, wenn es gut läuft, kann man da super über die Runden kommen. Und die Großen, es ist halt wie immer, ne? Die Großen leben richtig gut davon, die sind überall. Und wenn du einmal in die Maschine reinkommst und da mitwächst und überall liegst, ja, wenn du in diesen ganzen Buchhandlungen liegst, dann hast du ausgesorgt. Wenn du einen Namen hast, sowas wie Juli C. oder Fitzek, ist scheißegal, was du rausbringst, du bist safe, genau. Und alle anderen streiten sich halt um die Brocken, die runterfallen vom Tisch. Das ist ganz klar.
Gut, das ist ja bei Metallica, AC/DC
genau.
Und
so auch nicht anders. Absolut. Ja. Ganz klar.
Ja, nee, das verstehe ich. Nee, also, ich wollte das jetzt nicht irgendwie abwerten, so im Handumdrehen. Ich meine, es ist trotz, natürlich steckt man die Arbeit in das Buch, aber wie es dann gelaufen ist, ne, mit einem relativ schnellen Verlag finden und leicht der erste Anlauf ist dann so ein Erfolg und so weiter, das ist ja schon sehr, sehr, sehr problemlos und gut gelaufen, trotz aller Probleme. Ne, die wir ja im Podcast auch immer tagesaktuell diskutiert haben. Verstehst du, was ich meine? Also ich kann mich da durchaus an Gemütslagen bei dir erinnern. Da warst du schon echt so mit dem Kopf aus dem Klo. Ne?
Oh ja, also ich weiß nicht, inwieweit ihr jetzt als Zuhörer oder Zuschauer irgendwie mitverfolgt habt, aber das war ein ganz schöner Krimi, weil da sehr viel von Seiten meines Verlags schiefgegangen ist irgendwie und ich im Endeffekt irgendwie alles selber nochmal regeln musste. Und dass das am Ende so rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist, ich habe mehrere Lektoren verschlissen auf dem Weg dahin. Es war ein ganz schöner Krampf. Ich habe die Release-Woche, bin ich mit meinem Streithammer die ganze Zeit durch die Gegend gerannt und habe eigentlich permanent telefoniert, um das irgendwie die Promo-Maschine noch laufen zu lassen, weil da von Seiten meines Verlags nichts kam.
Mit der Spitzenseite vom Streithammer.
Ich hab jetzt ein Loch im Türrahmen tatsächlich, weil ich beim Gespräch aus Versehen den Streithammer in die Tür gehauen habe. Aber es, ja.
Ja, wahrscheinlich ist es die Zarge und nicht der Türrahmen, aber. Oder?
Ich weiß es nicht. Ich überlege jetzt gerade, die Zarge ist doch also das sozusagen, was ins Mauerwerk eingelassen ist. Und das ist so eine Verblendung, die da drum ist. Also.
Na, ist auch egal. Ich musste nur gerade dran denken, dass ich mal gemaßregelt wurde von einem
Tischler.
Ein Fensterbauer, Türbauer, Tischler, irgend sowas.
Na, ich werde mal meinen Vater fragen. Ich frage mal meinen Vater und dann werde ich das mitteilen für den nächsten
Podcast. Ich wollte gerade sagen, wenn es einer wissen muss, dann deshalb hast du ja vorhin auch schon über die Holzpreise
gesprochen. Ja, genau. Das ist natürlich etwas, das tagesaktuell bei uns auch immer diskutiert wurde. Das ist klar. Nee, also wie gesagt, das war ja auch dieses Jahr. Und das war tatsächlich ein anderes Ich. Also es hat sich irgendwie anders angefühlt, weil jetzt hatte ich so dieses Aufbruchsgefühl so im Juli und habe das auch sehr wahrgenommen und mir geht's seitdem auch deutlich besser. Außer, dass man, und das muss ich sagen, ich glaube, ich habe ein wenig an Haaren eingebüßt in den letzten Monaten.
Oh, da werden deine Witze über meinen Haareinsatz weniger, oder was?
Ja, die Witze werden weniger, Mike. Nee, das ist dieses typische Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Es kommt alles wieder zurück.
Im wahrsten Sinne vor dem Fall, ne? Irgendjemand hat mal gesagt, du kannst deinen Elefant festhalten, wenn er wegrennen will, aber kein Haar, wenn es fällt.
Genau, und deswegen habe ich mir auch gedacht, also jetzt hier, dass man jetzt panisch anfängt mit irgendwelchen Alpizin oder so ein Schwachsinn, ey, that's life, ja. Da muss ich dann jetzt halt einfach durch. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich krassen Schlafentzug einfach hatte irgendwie die letzten Monate.
Also das hat schon viel mit der Gesundheit zu tun, auch mit der mentalen Gesundheit. Ne? Also ich hatte mal, ist immer noch ein Kumpel von mir, aber der hatte tatsächlich mal krasse familiäre Probleme und hat darauf mit Vollglatze reagiert. Ne? Der hat jetzt wieder normalen Haarwuchs.
Ja.
Aber der war da wirklich ein paar Monate lang, sind ihm wirklich vor Kummer die Haare ausgefallen.
Aber das ist ja dann immer zeitlich versetzt, ne? Oder? Also das passiert
ja nicht. Ja, es war jetzt kein Unfall, ja, oder irgendwie sowas Plötzliches, ja, sondern schon eine Sache, die länger gedauert hat. Und der hat da wirklich krass drauf reagiert. Und da war nichts Organisches irgendwie zu finden. Ich kann mich auch dran erinnern, von meinem geliebten FC Carl Zeiss Jena, der damalige Geschäftsführer, ich glaube Roy Stapelfeld, falls den jemand kennt, ganz liebe Grüße nach Augsburg. Der ist natürlich, war jetzt Geschäftsführer oder Buchhalter bei einem Verein wie Carl Zeiss Jena, ist natürlich auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Das ist schon eher so ein Mangelverwalten, ne? Ein Fußballverein in Ostdeutschland. Und der hat auch ganz schnell graue Haare gekriegt, obwohl er da als junger, dunkelhaariger Mann angefangen hat. Das geht wirklich und sogar jetzt mal so gar nicht witzige Themen irgendwie, ne? Also es gibt ja auch wirklich so Berichte von irgendwelchen Massakern oder Amoklaufsituationen oder so, wo Leute wirklich von heute auf morgen ganz graue Haare bekommen haben, ne? Irgendwie, also wurde da so berichtet. Also das ist schon auch krass, wie sich das so an den Haaren äußert.
Da ist heftig, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Naja, gut, also ich bin mal gespannt. Ich meine, ich hatte Anfang des Jahres, hatte ich tatsächlich ein bisschen emotional auch ein bisschen eine Krise. Aber wie gesagt, seit Juli geht es mir auf jeden Fall ziemlich gut. Daran kann es nicht liegen. Vielleicht ist das einfach etwas, das ein bisschen Zeit versetzt mit der Überwindung der Krise dann jetzt einhergeht. Aber wir werden es sehen. Also es könnte jetzt ruhig mal aufhören, aber Mensch, das ist ja nicht das Thema heute. Aber jetzt einen Moment, ich hole mir jetzt mal wirklich was zu trinken und du kannst ja währenddessen über das nächste Thema referieren. Ich glaube im April war dieses Du bist ja auch ein großer Freund der Monarchie, das weiß ich ja. War dieses krasse Interview mit Meghan und Harry, wo sie der royalen Familie auch Rassismus und alles Mögliche vorgeworfen hatten, das so übelst.
Das war krass, ja, fand ich wirklich krass. Also aber da hatten wir auch im Podcast drüber geredet, ne? Also diese Unverfrorenheit. Falls es wirklich so gelaufen ist, ne? Das war natürlich ein bisschen boulevardmäßig aufbereitet gewesen, das Interview. Aber dass da spekuliert wurde im Palastumfeld, wie dunkelhäutig denn das Baby, das royale Baby werden würde. Ne? Also da sieht man auch, also fand ich, wie pervertiert immer dieses ganze Königshaus da ist. Das ist schon ganz schön so auf Gala- und Yellow Press-Niveau runtergeschrumpft. Ja, von der guten Sachsen, Coburg und Gotha. Gotha-Stringenz ist da nicht mehr allzu viel übrig dort in dem Königshaus. Aber naja, das ging aber fix.
Ja, ich hab mir ein Bier aus Stralsund mitgebracht.
Ja, ich lese gerade Kürbiskernöl-Kapseln gegen Haarausfall. Es hilft wirklich.
Wirklich?
Ich weiß nicht, hast du irgendwie so komische Werbeleute bei dir hier im...
Weiß ich nicht, Leute, seid ihr werbeaffin, oder seid ihr einfach geschädigt durch Werbung? Und jetzt hier, Musikfan schreibt gerade, Alex war in MacPom und ich dachte, keiner kennt unser Bundesland. Naja, das ist doch gerade groß in den Nachrichten, weil da die größten Demonstrationszüge waren in Rostock. So, nee, also Stralibu, ich koste mal dieses Bier. Prost auf 2021.
Aufs neue Jahr. Ne?
Oh, das ist wirklich sehr gut. Mild gehopft steht hier, Mahn und Ohlerich Bier. Mahn- und Ohlerich-Bier, das ist sehr süffig.
Also
sehr gefährlich.
MacPom ist sowieso ein wahnsinnig sympathisches Bundesland. Übrigens eins der Länder, in dem wir noch nicht gespielt haben. Auf der Welt.
Wo?
In Mecklenburg-Vorpommern. Das ist kein Witz.
Kommen da nicht genug Leute zusammen, um einen Saal zu füllen oder was?
Seit Jahrzehnten mal Mau-Club Rostock oder irgendwie sowas, aber es hat irgendwie immer nie geklappt. Also ich glaube, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern haben wir noch nie gespielt.
Noch nicht mal in Bremen?
Nee. Bremen waren wir auch noch nicht. Also, nee, kann ich mich nicht erinnern. Und also, keine Ahnung, wir haben schon. Waren 6-mal in Japan, 8-mal in Chile, was weiß ich, aber MacPom immer nur zum Urlaub. Also irgendwie
naja. Schade. Wenn ihr mal in Rostock spielen wollt, dann connecte ich euch mal mit dem Bonkers und dann geht's da ab.
Ja, das war immer eher ein Zeitproblem als ein Kontaktproblem, aber es ist wirklich schade. Es ist wirklich, wirklich schade. Also das müssen wir unbedingt mal bereinigen, diesen Schandfleck. Also wir haben sogar schon Promo-Foto-Sessions auf Rügen gemacht und was weiß ich. Ne? Also ich habe mich sogar schon ins Goldene Buch der Stadt Sassnitz eingetragen.
Oh, nee.
Das war aber, glaube ich, letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre. Ja.
Aber, haben die das offen rumliegen lassen oder was?
Na, ich war gleich nach dem Weihnachtsmann. Kein Witz. Hab noch mit dem Bürgermeister mich noch lange unterhalten. Cooler Typ, alter Volleyballer. Also richtig gut. Also
der hat das. Ah, darüber kam die Connection.
Nee, und da waren wir uns auch irgendwie gleich sympathisch. Und der war ja dann sogar bei Spiegel TV oder bei irgendwelchen Sendungen oder bei Plassberg irgendwie, war der ja dann auch relativ in den Medien, weil da ja in Mukran dieser Hafen war, wo die Schiffe von North Stream 2, diese Verlegeschiffe,
anlegen.
Und das ist von der Stadt Sassnitz. Und deshalb hat Trump dem Offiziellen der Stadt, also auch dem Bürgermeister, mit persönlichen Sanktionen gedroht. Ne? Also hätte seine Tochter in den USA studieren wollen oder so, das wäre nichts geworden wegen North Stream 2.
Auch dieses Jahr passiert.
Ja, Fertigstellung North Stream 2.
Ist aber ich glaube, ich
alkfrei, Alter. Ja. Langsam fange ich an zu lallen hier.
Nee, es ist die Festlichkeit der Situation, die dich vergeistigt. Ja, hast du das royale Thema jetzt ausführlich für alle abgehandelt?
Ich hatte mich nur so ein bisschen drüber aufgeregt, nochmal, ein kleiner Rant war es, ne? Dass da nicht mehr viel übrig geblieben ist von der Sachsen-, Coburg- und Gothaischen Stringenz und von der Knute von Queen Victoria.
Ach so, gleich ein bisschen Historismus. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, finde ich übrigens immer noch Wahnsinn, dass diese, also der Prinzgemahl von Queen Victoria, Prinz Albert, der kam Sachsen, Coburg und Gotha. Ne? Also da kam aus Coburg und Gotha aus dem Herzogtum. Mhm. Und ich finde das so super, dass sein Bruder, der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha, Ernst heißt. Also du hast zwei Söhne und den einen nennst du Ernst und den anderen Albert. Der eine ist Ernst, der andere Albert.
Alter, stimmt.
Da könnte ich mich immer drüber kaputt lachen.
Stimmt.
Aber
das war das beweist Humor, das finde ich gar nicht schlecht.
Das beweist Humor, aber ich habe da bestimmt tausende Male drüber geredet während des Studiums. Und dann liegst du nachts irgendwann mal so 3:30 im Bett und dir fällt ein, ey krass, der eine heißt der Ernst, der andere heißt Albert. Das sind so Sachen, die waren dir nur bewusst, wenn du völlige Leere im Kopf hast. Kennst du das? So, wie ich habe dir doch mal erzählt, dass ich auch mal irgendwann mal nachts 4:30 oder so auf der Couch saß und da ist mir auf einmal wie Schuppen von Augen gefallen, dass SpongeBob unter Wasser spielt, die Serie.
Ja, aber solche.
Hatte ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast.
Solche offensichtlichen Dinge auf jeden Fall. Geht mir auch ständig so. Ja, auf jeden Fall.
Weiß nicht, ob das irgendwie eine Humorleistung war oder einfach Zufall. Das ist
Kreativität, weißt du? Manch einen küsst die Muse halt so, dass er dann ein Stück rausbringt, das dann ein Welthit wird innerhalb von 5 Minuten oder zeitloser Klassiker, und manch einer stellt halt fest, auch der eine heißt Ernst, der andere Albert. Weißt du, man kann sich das nicht aussuchen, das kommt dann einfach so.
Ne? Naja, wahrscheinlich.
Genau, genau. Naja, was war denn im, also April, da ging es mit den Grünen, glaube ich, gerade richtig nach oben. Da war, glaube ich, so, dass die Zeit, wo das der Höhepunkt der
Ach, da war, wo Annalena die 2 Wochen Kanzlerin war.
Das ging ja dann wieder relativ schnell runter, ne? Dann haben sich alle drauf eingeschossen. Und
na, das fand ich schon, also wie gesagt, ich bin kein Fan von ihr, ne? Aber wie dann so innerhalb von, ja, das war ja wirklich innerhalb von 2-3 Wochen so eine absolut konzertierte, also wahrscheinlich nicht konzertiert im Sinne von miteinander abgestimmt, aber schon im Gleichlauf befindliche Medienkampagne, wie man da jemanden runterputzen kann, ne? Und zwar für Sachen, wo du in der CDU oder FDP noch nicht mal einen bösen Blick kassieren würdest, ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Also da würde dich bei der Parteiversammlung, da würde wahrscheinlich, würdest du da gar nicht in die Partei aufgenommen werden mit so geringen Vergehen. Ne? Also
ja, man muss sich ja auch erstmal irgendwie die würdig erweisen. Ja, genug Kerben vorweisen.
Ja, nur das musst du dir mal überlegen. Also was der Frau da vorgeworfen wurde, ne, oder warum die runtergekanzelt wurde, und im Endeffekt ist als einziges Argument so übrig geblieben, naja, die hat ja noch nie irgendwie in Regierungsverantwortung bewiesen irgendwo, dass er was kann. Ne? Nur weil sie wie die anderen noch nichts falsch gemacht hat, war das dann irgendwie das Argument, die wegzusägen. Ne? Also wenn ich daran denke, Franz Josef Strauß, ne? Satan hab ihn selig, schwerster Alkoholiker, da wurde im Central Park von Prostituierten bestohlen und so weiter. Ne? Und das hat kein groß aufgeregt damals. Das hat man dann alles noch so wegbügeln können, ne, irgendwie, aber
man überlege sich auch, ja, was sie dann alle noch für Leichen im Keller gehabt haben müssen, die niemals rausgekommen sind, weil das mediale Coverage gar nicht so groß war.
Ja, aber wie gesagt, wehe, es strebt mal eine Frau an die Macht, die keiner so richtig einschätzen kann, ne, dann schalten alle sofort in so einen Modus, oh nee, das ist zu unberechenbar, lass die mal lieber verhindern, ne. Und zwar egal, welche Seite.
Heute wieder eine Überschrift der Welt gelesen, wo die Ampel nur als links-gelb bezeichnet wird.
Ja, gut.
Also es ist halt echt reine Propaganda.
Also die Welt liest ja hoffentlich auch nur, um deinen Rundumblick zu komplettieren.
Ja, klar, es ist ja wichtig. Es kann ja nicht sein, dass ich dann die Sachen wegrationalisiere, mit denen ich nicht übereinstimme.
Und nee, also immer nur lesen, ja, nee, das bringt ja auch nichts, ne? Also wenn du mit Leuten in einem Raum bist, die deiner Meinung sind, dann kannst du es auch lassen.
Na, dann hast du zumindest eine gute Zeit, ne? Und darum geht's uns allen ja. Und das war ja eigentlich auch dieses Jahr, war das ja mal ganz kurz wieder in Ordnung. Also im Sommer hatten ja alle wieder Spaß gefühlt, ne? Also alle außer die Eventbranche, die jetzt trotzdem nichts machen durfte, aber alle anderen haben ja Party gemacht. Das war ja
Party. Ja. Ja, also ich habe mich übrigens gewundert, jetzt am Wochenende sind jetzt 820 Leute in Quarantäne wegen einer Disco-Party in Schleswig-Holstein, wo einer Omikron hatte. Da frage ich mich, was sind das da noch für Partys?
Ich wollte auch gerade, was da ist, noch, da sind noch Discos offen? Was?
Ja. Also die leben ja nicht so auf so einem ungeimpften Hügel wie wir hier in Mitteldeutschland, ne?
Bist du jetzt schon geboostert?
Ich bin, ja. Ich hatte sogar überlegt, kurz vor unserer Minitour. Mhm. Aber da war ich mir nicht ganz sicher, wenn sie mich da 2-3 Tage weggebeamt hätte. Das wäre nicht so spaßig gewesen. Deshalb habe ich direkt ich glaube, ich bin jetzt schon 1,5 Monate oder so.
Ich bin heute safe. Heute. Die zwei Wochen sind heute rum. Ich bin jetzt quasi unbesiegbar.
Echt für eine Weile. Geil. Also hier, ich habe auch, kann man auch sehen, ja, wirklich, 5G.
Ja, super, läuft. Das sieht bei mir noch besser aus tatsächlich. Also da merkt man, das ist ganz frisch bei mir. Moment, da muss ich direkt mal gucken. Oh nee, gerade nur 4G, da, jetzt, sehr gut, 5G.
Hat sich wieder hochgepumpt.
Ja, ja, genau. Genau dadurch, dass ich das Bier getrunken habe, da reagiert er so ein bisschen und ist ein bisschen aktiver.
Fand ich übrigens zu unserem letzten Podcast von Orlando, dessen super Arbeit muss man ja auch mal würdigen in so einem Jahresrückblick hier, ne? Also die Intros für unsere Zart wie Kruppstahl Folgen macht. Da hat so ein bisschen die Frage beantwortet, warum alle auf Bill Gates rumhacken und nicht auf diesen sektenähnlichen Apple, weil die ganzen Leute sich halt Apple einfach nicht leisten können. Ne?
Da ist das nicht das Thema. Das
Intro ganz, genau. Ganz charmant verpackt.
Ja, genau. Ja. Meine andere.
Oder nicht leisten wollen, vielleicht sind sie auch viel schlauer und nicht so bekloppt, denen das Geld in Rachen zu
schaufeln. Du hast Apple.
Schaufeln.
Du. Oder?
Hm.
Du bist doch Apple-Produkt.
Macht aber nicht immer Spaß bei Apple, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, apropos kein Spaß machen, wir haben es vorhin angesprochen, wir haben es aber noch nicht verarbeitet, die Flutkatastrophe, die erstaunlicherweise irgendwie keine Rolle mehr zu spielen scheint, habe ich das Gefühl, die irgendwie alle schon wieder vergessen haben, die ja als Fanal irgendwie erstmal dasteht in einer, also da gibt es so viele Punkte, die man mit diesem Thema eigentlich verknüpfen kann. Erstmal, wie die Zivilgesellschaft Themen einfach irgendwie vergisst, wie die Zivilgesellschaft ihre politischen Entscheidungen trifft. Ne? Man wählt die CDU nicht, aber nur, weil der Typ gelacht hat, nicht etwa, weil das ein Ausdruck dafür hätte sein können, dass ja die Klimakatastrophe irgendwie angegangen werden müsste. Also die Grünen konnten damit überhaupt nichts verändern für sich irgendwie sozusagen. Nee, es zeigt einfach, wie krass manipulierbar der deutsche Wähler ist im Hinblick auf Personen. Es geht nur um Personen bei diesen Wahlkämpfen und deswegen wird der Wahlkampf auch mit der Zeit immer amerikanischer. Also wir haben, vielleicht liegt das daran, dass ich mich dieses Jahr intensiver damit beschäftigt habe als sonst, aber ich glaube, in der letzten Bundestagswahl war das nicht so krass nur auf Wohl und Wehe der Kandidaten eingerichtet gewesen. Also, und damit verliert ja jedweder politischer Entscheidungsprozess an Sachlichkeit, ne? Weil ja dann nur noch ad hominem gearbeitet wird.
Ja, natürlich, klar, aber in der Diskussion auf jeden Fall. Ne, das ist ja das, was mich da bei der Baerbock so aufgeregt hat, dass die Kampagne ja wirklich, das war, hat ja sich null inhaltlich irgendwie, das war ja wirklich nur gegen die Person ad hominem, ne? Und fand ich irgendwie keinen guten Stil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei dem Laschet sah ich das ein bisschen anders, weil gerade so, das hat schon auch seine charakterlichen Schwächen offenbart, ne? Also weil es geht ja zumindest ums Bundeskanzler sein irgendwie. Und wenn ich dann solche Fauxpas mir leiste, also in solche Fettnäpfchen trete.
Das, nee, es ist natürlich, das Ergebnis ist ja super gut, aber der Anlass dafür, dass es dieses Ergebnis gab, ist halt ein Witz, weil das war ja gemessen an dem, was es sich alles geleistet hat in seinen 40 Jahren Karriere, ist das ja nichts, das war ja nichts, das ist ja nicht, er hat ja niemanden irgendetwas, es hat ja, in dem Moment war er weder korrupt, noch hat er irgendwen bevorteilt oder irgendwas gemacht, was nicht ehrenvoll oder
Klausurensklo runtergespült.
Oder Klausuren gewürfelt, Klausurenergebnisse gewürfelt und so weiter und so fort. Er hat ja in dem Moment wirklich nur nicht pietätvoll gehandelt und das hat ihn am Ende die Karriere gekostet und nicht etwa diese ganzen anderen Verfehlungen, die er sonst so getätigt hat und das ist halt erschreckend. Ich finde übrigens ganz interessant, das ist mal nur schnell reingeworfen an dieser Stelle, wurde hier gerade geschrieben, wo ist es, schaut noch immer wie nach dem Krieg aus im Ahrtal, ein paar Leute haben jetzt wegen der Kälte Tiny Houses bzw. Wohncontainer bekommen. Das ist halt auch eine ganz, ganz krasse Frage. Wie es den Leuten jetzt vor allen Dingen nach Hereinbrechen der Kälte da geht, ja, und gerade wenn man sich anschaut, wie wenige von den Häusern wieder normal bewohnbar sind, die in den am stärksten betroffenen Regionen getroffen worden sind, und da gibt es auch Vermieter, da gibt es einige Dokumentationen zu dem Thema, könnt ihr beispielsweise bei Spiegel TV sehen, wo es darum geht, dass die Vermieter dann auch so sagen, naja, wir kümmern uns jetzt nicht drum. Da gab es dann vom Land eine Maßgabe, entweder die Zentralheizung wird neu eingerichtet oder sie zahlen 25.000 Euro Strafe. Da wurde dann lieber 25.000 Euro Strafe gezahlt, als die Heizungsanlage für die Bewohner wiederherzustellen. Also das sind Zustände. Ich glaube, über das Thema haben wir im Podcast auch schon geredet zu dem Zeitpunkt. Das sind Zustände, die sind völlig unwürdig
Ja, das ist immer, also das ist dann schon krass, ne? Muss man sich auch immer vergegenwärtigen. Das spielt in Deutschland im Jahre 2021. Keine Ahnung, wenn in Bangladesch eine Überschwemmung ist oder in Indien irgendwo, da kriegen die Leute eine Warnmeldung auf ihr Handy geschickt. In Deutschland läuten die Kirchenglocken, als das einzige Alarmsystem war, was da irgendwie noch funktioniert hat. Mhm. Ne? Und irgendwelche Kommunal- oder Landkreispolitiker schieben sich da gegenseitig die Verantwortung zu. Ne? Da ist ja auch noch so ein juristischer Schlagabtausch jetzt im Hintergrund.
Ah, okay.
Mir hat das nochmal ins Bewusstsein gerückt. Mein Kumpel, der hat irgendwie ein Bild gepostet, der hat zu Weihnachten eine Flasche Wein aus dem Ahrtal geschenkt bekommen. Das ist so eine schlammverschmierte Flasche gewesen, die da aus der Flut gerettet wurde, und die wurden wohl so für einen guten Zweck verkauft oder versteigert.
Ja, genau, die sind nicht mehr trinkbar, aber die sind sozusagen so ein.
Und das fand ich ein krasses Symbol.
Ja.
Ne? Also weil das ja gerade, keine Ahnung, Wein aus dem Ahrtal oder so, da hätte sich wahrscheinlich jetzt bis vor einem Jahr oder so wahrscheinlich jeder einen Sonnenuntergang auf einer Terrasse vorgestellt, ne? Und da mit einem schönen deutschen Weißwein anstoßen. Und jetzt ist das so ein ganz anderes Symbol. Mhm. Also ist schon wirklich krass, aber man muss auch, ich habe neulich die Zahl, das war auch wirklich eine unglaubliche Zahl, 90 Milliarden Euro oder wie hoch war der Schaden da allein in dieser Gegend? Irgendwo taucht jetzt diese Zahl auf, scheinbar.
Also ich glaube, Jahresbilanz. Ich weiß nur, dass gegen Mitte des Jahres von 30 Milliarden, glaube ich, gesprochen wurde. Und klar, also wenn man drüber nachdenkt, was da an Infrastruktur vernichtet worden ist, schon alleine, ja, was da an Dekontamination betrieben werden muss, um beispielsweise diese ganzen ausgelaufenen Tankstellen oder so, dieses Heizöl, Tanks und so weiter und so fort. Also das wird, ob das jemals jemand so bis zum Ende wieder durchzieht, das alles zu reinigen, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, das ist.
Das Krasse ist ja auch, es sind ja auch Menschen ums Leben gekommen. Mhm. Ne? Das ist ja auch nichts, was sich da irgendwie jetzt in 2 oder 3 Jahren für die Familien erledigt hat, wenn da wieder ein Haus aufgebaut ist und ein Marktplatz aufgeschüttet oder irgendwas. Da sind Leute in Deutschland bei einer Flut ums Leben gekommen. Ne? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Normalerweise hörst du solche News irgendwie auf der Couch mit einer Tüte Chips aus dem fernen Osten oder
so. Du hast bei Unwettern ja immer mal jemanden, der vom Baum erschlagen wird, weil er dann halt einfach gerade Pech hatte in dem Moment oder weil irgendwas schiefgegangen ist. Aber das ist Dutzende, also viele, viele Dutzend, Hunderte Tote sind.
Ja, also ich glaube, diese Arglosigkeit hat dort viele Menschen auch das Leben gekostet. Und das Krasse ist, also man muss sich wirklich vergegenwärtigen, hätte auch jedem von uns das Leben kosten können, ne? Also mir war jetzt vor diesem Ereignis, bin ich mir nicht sicher, ob mir total klar ist, wenn jetzt ein völliges Starkregenereignis ist, dass du da noch nicht mal mehr die Zeit hast, in den Keller zu gehen und irgendwas Wichtiges zu holen oder so, weil du da nie wieder rauskommst.
Nee, wir hatten das
vor. Also da würde ich jetzt drüber nachdenken, nach der Katastrophe, aber davor wäre mir das so nicht bewusst gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir hatten das vor 3 Jahren in unserem Dorf tatsächlich. Da war einfach eine sehr ungünstige Wetterlage und vom Feld runter kam dann einfach eine Flutwelle. Der Bach, der eigentlich meistens trocken liegt im Innern des Dorfes seit einigen Jahren, weil es immer trockener im südlichen Sachsen-Anhalt wird. Also der ist halt begradigt, das kommt halt auch noch hinzu. Und zu betoniert alles, also da kann auch nichts versickern auf dem Weg dahin. Hast halt ein relativ schmales Tal, viel Bodenversiegelung. Und das schoss halt einfach durch, riss wirklich Autos mit sich. Und das ist ein Bach, also da ist normalerweise fast nie Wasser drin. Und da war auch noch nie so eine Flut in dem Maße. Ne? Es war jetzt natürlich nicht vergleichbar und das hat keine Häuser weggerissen oder so. Aber im Verhältnis zu der Situation, die man sonst dort erlebt, war das so, wie kann sowas überhaupt passieren? Also aus heiterem Himmel in einer Situation, die völlig unvorhersehbar war, in einer Region, in der es nicht denkbar ist, dass sowas passiert, kann das auch passieren. So. Und bei uns ist ja nun die Wahrscheinlichkeit beispielsweise relativ hoch, dass man mittlerweile mit Tornados zu rechnen hat. Ja, also Windhosen kennt man hier und irgendwelche.
Ich wollte gerade sagen, das gab es ja schon immer so ein bisschen verharmlosend Windhose. Ne?
Ja, das aber ist ja nochmal ein bisschen anders, was anderes vom Phänomen her. Die sind ja auch, also oder dieses, wie sagt man, da gibt es ja nochmal so einen landläufigen Begriff für diese Staubteufel oder irgendwie sowas. Mhm. Also die kennt man bei uns und das ist nicht so schlimm, weil die sind auch nicht so stark. Aber man hat ja auch dieses Jahr, glaube ich, in Tschechien einen ziemlich krassen gehabt, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht erzähle ich jetzt Blödsinn und es war woanders.
Aber irgendwo war was.
Ja, und das, erinnere mich. Da kannst du auch mit einem vollständig gemauerten Haus, kannst du da durchaus das Pech haben, dass dir das Dach auf den Kopf fällt, weil es das komplett zerreißt. Also es wird unangenehmer, Leute, es wird unangenehmer.
Ja, also das sind so Wetterkapriolen, die dann hier wirklich dann langsam auch vorstellig werden, ne? Ist aber, ich weiß nicht, es ist immer noch nichts, was so die Gemütshaltung der Leute rührt in Sachen Klimawandel oder so, ne? Also das hat die Wahl ja schon bewiesen, dass das da gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, ne? Muss man ehrlich sagen, wenn man überlegt, damals die Wiederwahl Gerhard Schröders hat ja, glaube ich, die Flut in Sachsen da ihm gerettet, ne? Da hat er ja super Bilder geliefert in Gummistiefeln und tatkräftig und ist dann nochmal wiedergewählt worden. Jetzt so diese Ahrtal-Flutkatastrophe und so andere Wetterkapriolen, das hat den Grünen nicht so Vorschub gegeben bei der Wahl. Ne? Den Eindruck hat man zumindest nicht gehabt, also ohne das jetzt irgendwie politikwissenschaftlich begründen zu können, ist nur so ein Gefühl von mir.
Naja, das Ergebnis zeigt ja, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ne? Und wenn man nach Jahren des immer stärker ansteigenden Protests aus der jugendlichen Richtung, ne? Also wenn junge Menschen halt über Jahre auf die Straße gehen und da deutlich sichtbarer werden, ja, was jetzt natürlich durch die Pandemie so ein bisschen unterbrochen wurde, aber dass selbst in dieser Zeit es nicht reicht, um da irgendwas rein symbolisch einfach zu verändern. Ich meine, man sieht ja jetzt an den politischen Maßgaben, dass es auch nicht, also scheinbar auch in dieser politischen Gemengelage überhaupt nicht das Interesse zu sein scheint, dass wir auf mindestens 4 weitere Jahre des Stillstandes dahin arbeiten.
Ja, also ich fand irgendwie am krassesten, dass so diese Erkenntnis so kurz vor der Wahl, wenn man sich da mal mit beschäftigt hat, dass noch nicht mal das Programm der Grünen reichen würde, um die Klimaziele einzuhalten. Ja. Ne? Also da steht man dann wirklich da und denkt, scheiße. Ne? Also das ist, machen sich viele Leute, glaube ich, auch gar nicht so richtig bewusst. Ne? Und es wird ja gerade von den vielen Leuten, ist jetzt nicht böse gemeint, die rechts von den Grünen stehen oder von der Klimabewegung oder Fridays for Future oder sowas, denen ist auch gar nicht bewusst, dass so Fridays for Future, dass da ganz viele die Grünen auch furchtbar abartig finden. Also das ist ja da auch nochmal ein wahnsinniges Gebitsche der Seite, weil die Grünen eben auch nicht konsequent genug sind, ganz oft.
Ja, es ist eine FDP Leuten, mit einem anderen Anstrich. Also Das wusste man auch mal. Irgendwie ist das nur in den letzten Monaten so ein bisschen verlustig gegangen in der Wahrnehmung, dass man halt doch drüber nachgedacht hat, dass die Partei vielleicht umweltpolitisch irgendwas verändern könnte, aber.
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist auch vielen Leuten nicht bewusst, dass wenn man sich für Klimawandel entscheidet, was das auch alles mit sich.
Ich entscheide mich für Klimawandel.
Nee, sich für Klimawandel entscheidet. Ist da wirklich alkoholfrei? dass wenn man sich entscheidet, den Klimawandel anzugehen und was dagegen zu tun.
Mike, was ist los mit dir? Du bist ein bisschen beschwipst, wirkst du.
Nee, scheinbar Sauerstoffmangel. Ich werde dann gleich mal das Fenster aufmachen. Nee, aber wenn man sich entscheidet, das anzugehen und was dagegen zu machen, was das zum Beispiel für den Naturschutz bedeutet, ne? Also, Stelle ich mehr Windkrafträder auf, werde ich mehr geschützte Arten häckseln, ne? Stelle ich mehr Solaranlagen auf, ist das nicht besonders gut für, keine Ahnung, für einen Feldhamster oder irgendwelche anderen geschützten Arten oder Pflanzen und so weiter. Also das ist schon diese Konflikte, die da innerhalb der grünen Seite stattfinden und ausgefochten werden, ne? Besonders Klimaschutz und Naturschutz, das ist den meisten Leuten noch gar nicht bewusst, dass man da beides schwer haben kann, ne? Und das Klimawandelproblem wird so drückend, so groß und übermächtig sein, dass in den nächsten Jahrzehnten alles dagegen komplett hinten runterfallen wird. Soziale Sicherheit, Naturschutz, wirtschaftliche Sicherheit, sondern das wird eine klassische One-Issue-Politik werden müssen, die nur noch die Folgen des Klimawandels bekämpft.
Aber
Ja.
ich sehe nicht, dass da noch irgendwas zu verändern ist als die Bekämpfung der Folgen. Also ich meine, dafür ist es halt einfach zu spät, ne? Und es ist halt sehr menschlich, weil dann kann man zumindest sich als Problemlöser darstellen. Was bringt es denn der eigenen politischen Karriere, wenn man den Menschen sozusagen im Vorfeld Probleme löst? Und dann der politische Gegner vielleicht die Lorbeeren einheimst. Funktioniert ja so nicht, ne? So ist ja auch Hitler an die Macht gekommen. Weil plötzlich die ganzen Reformen und einschneidenden Veränderungen Ende der 20er plötzlich anfingen zu fruchten, dass sich die Situation erholt hat und Hitler war sozusagen der sozusagen davon profitieren konnte. Ne? Aber seine Politik basierte dann auch einfach nur noch auf Schulden. Und da konnte man bis zum Kriegsbeginn über Vollbeschäftigung reden und über das Ankurbeln der Wirtschaft und zukünftiger Entwicklung, ne? Und die Realität ist, dass das Deutsche Reich kurz vorm Überfall auf Polen ja fast pleite war. Wie viel hatten die noch? 15 Millionen Mark oder so? Also
Keine Ahnung.
es war fast nichts mehr. Es war an der Zeit, sie mussten. Also sie hatten gar keine andere Wahl im Endeffekt. Ich hatte einen Geschichtslehrer, der war sehr interessiert an dem Thema. Der hat uns das sehr ausführlich erklärt.
Ja, interessant. Interessant, ja, also es ist, wie gesagt, das wird und das ist so offensichtlich, ne, so klar und das weiß auch jeder, aber die politischen Entscheidungs- und Machtbildungsprozesse sind einfach nicht darauf ausgerichtet. Also du kannst nicht in Legislaturperioden von 4 Jahren, in denen man maximal 1 bis 2 Jahre gestalterisch gegen den Willen des Volkes tätig sein kann, wenn man überhaupt eine Chance haben will, wiedergewählt zu werden, kann man solche Probleme einfach nicht angehen. Ne?
Ne? Klimadiktatur jetzt. So. Die Klimadiktatur, das ist ja das, wovon die ganze vernünftige politische Richtung, also alles, das nicht extrem Kommunismus bejahend ist, wie Grüne und SPD und so, wovor die ja gewarnt haben vor der Wahl. Aber es ist das Einzige, was tatsächlich was ändern würde. So, ich mache jetzt ein,
Das
zwei.
Einzige, worauf die deutsche Industrie hört, ist Diktatur, ne? Also in ihren gegebenen Verhältnissen am Kapitalmarkt natürlich die Diktatur des Kapitals. Aber schau dir doch mal Elektromobilität an, ne? Also alles, was sich wirklich ernsthaft an Innovation zugetragen hat in den letzten Jahren hier in Deutschland, hat stattgefunden, weil der chinesische Markt das wollte, ne? Und nicht, weil da in Deutschland irgendwie, schau dir doch mal die Elektroautos an, die da bis vor 2, 3 Jahren in Deutschland hergestellt wurden oder für Deutschland hergestellt wurden. Das war eigentlich eher so ein Statement, wir bauen mal ein Elektroauto, aber das muss so hässlich sein, dass gar keiner Bock hat, das zu kaufen, weil wir haben keinen Bock, dass das jemand kauft,
Ja,
ne?
wenn etwas in Deutschland von der Industrie umgesetzt wird, dann nur, weil es sich für diese dann lohnt in dem Moment. So.
Ja, aber und zwar, weil die Chinesen das
Ja,
wollten, ne?
das.
Und darin liegt die Chance, so traurig wie es will niemand chinesische Verhältnisse. Aber wenn Xi entscheidet, okay, ab morgen sind wir alle grün oder ich will E-Mobilität oder irgendwas, dann wird das halt gemacht, ne? Und zwar mit einer Konsequenz und ja, Norm, Level von Normdurchsetzung oder so, die in demokratischen Gesellschaften gar zum Glück nicht möglich ist. Ne? Also, aber in dem Fall ist es vielleicht die letzte Hoffnung.
Naja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob E-Mobilität in der Form der Heilsbringer ist.
Nein, nur als Beispiel. Mhm. Ne? Also der hat zum Beispiel, hat China eine Macht, das durchzusetzen in einem Maß, wie es in Deutschland oder den USA nie möglich wäre. Mhm.
Nur mal
das
kurz,
ist beängstigend.
Nur mal kurz für alle, die zuschauen und die es interessiert. Ich trinke jetzt ein Midsommer-Witt von Störtebeker. Das ist übrigens ich stelle fest, es schmeckt nach einem Leffe, einem blonden Leffe. Ist sehr lecker. Es schmeckt sehr, sehr belgisch. Ich habe das mitgenommen aus Stralsund, weil es das bei uns nicht gibt. Und ich bin vollauf zufrieden. Mhm. Entschuldigung, ich wollte das Thema E-Mobilität.
Da sind wir ja jetzt beim Wesentlichen angelangt.
Ja, ich wollte einfach nur das Thema irgendwie, ich habe da, ich weiß nicht, irgendwie, hab da keinen Bock drüber zu sprechen. Das ist einfach nicht mein Thema. So, das, du kannst, es ändert sowieso nichts, was du dazu sagst. Ne? Das ist so, ja, gut, vielleicht ist das, weiß ich, also ich bin nicht der Ansprechpartner für das Thema E-Mobilität. Ich kann nur einstreuen, dass ich bezweifle, dass das wirklich so Klima, positiv ist, wie man das gerne in Deutschland so propagiert. Schon allein aufgrund der...
Propagiert man es hier? Also ich habe eher im Gegenteil den Eindruck. Also
naja, also bei den, ich sage mal, aufgeschlossenen Schichten der Gesellschaft ist doch E-Mobilität das Thema. Und am Ende, bei denen, die sich dann Tesla kaufen, geht es dann auch wieder nur um die Beschleunigung. Ja.
Klar.
Freund von mir meinte so, also ich hole mir jetzt vermutlich einen Tesla, weil am Ende ist der ja auch billiger als ein RS3. Na und der Sprit ist ja jetzt auch so teuer. Ja, da kann man auch mal, und außerdem so Leasing ist ja auch subventioniert in Deutschland jetzt für E-Mobilität und dadurch ist er einfach günstig. Ne? Also das muss man ja auch mal, genau. Also am Ende kriegst du die Leute immer nur übers Geld.
Also ich fand da Dieter Bohlen irgendwie ganz geil. Da hat er so nach dem Motto so, ich weiß gar nicht, was die alle mit den Spritpreisen haben. Ist das dann irgendwie anderer Sprit oder so? Also mein Ferrari, da fährt auch, wenn der Liter 4 Euro kostet. Ne? So kann man das aus dem Penthouse auf dem Elfenbeinturm auch sehen. Ne? Aber ja, also gerade was E-Mobilität anbelangt, also immer wenn eine Sache als Heilsbringer und als komplette Lösung verkauft wird, dann sollte man auf jeden Fall skeptisch sein. Ne? Also das kann sicherlich nur eine Nuance von einem Wandel sein irgendwie und auch nur eine Übergangstechnologie, ne, denke ich. Mhm. Also,
naja. Also generell immer skeptisch sein.
Ist, glaube ich, immer skeptisch sein und lieber Wasserstoffaktien kaufen.
Ja, aber ich meine, es ist ja auch ein tolles Beispiel, dass die reichsten Menschen der Welt gerade vor allen Dingen darin investieren, die Welt zu verlassen. Ne? Also da sind ja auch die ambitionierten, penisförmigen, bemannten Flugobjekte.
Das war ja auch dieses Jahr, ja, stimmt, aber ganz im Ernst, also wenn... Also was einem da als Weltraumflug verkauft wird, ne? Ja. Also gerade mal so eine Höhe, die damals schon eine V2 geschafft hat. Also
ich habe heute überlegt, in Peenemünde vorbeizufahren. Das hätte ich aber nicht mehr geschafft mit dem Stream heute. Das habe ich für diesen Stream bin ich hierher gekommen.
Ja. Na, siehst du.
Also da kommt wieder der Militär.
Kannst du in Dresden im Militärhistorischen Museum haben so eine. Eine V2.
Ja, ich war ja schon da war ich ja schon und im Armeemuseum in London war ja auch schon da. Hm. Das ist sehr zu empfehlen für Freunde der historischen Militärtechnik.
Ja, auf jeden Fall. Aber nee, ich weiß nicht, also private Weltraumfahrt ist so ein Ding, also da sieht man, wo die. In was für Problemsphären solche Leute denken. Ne?
Aber ist das nicht vielleicht, ist das nicht vielleicht viel, viel schlauer, als jetzt hier auf der Welt zu sitzen und zu versuchen, gegen den Willen oder den Verstand oder den Rationalismus, den die Menschen ja nicht haben, zu versuchen, die Probleme hier auf der Welt zu lösen, weil die erkannt haben, wie viele andere auch, dass man die nicht mehr lösen kann, weil der Mensch das Problem ist. Und die denken sich einfach, hey, wir bauen jetzt eine Arche und retten die einfach irgendwo anders hin. So langfristig gesehen. Ist es nicht viel schlauer oder viel... Ist es weitergedacht oder ist es möglicherweise wirklich diese Abgehobenheit, dass sie die normalen Probleme nicht erkennen?
Ja, also das ist, weiß ich nicht, das ist die Scheiße aus dem Klo genommen und an die Wand geschmissen. Also das ist genau die falsche Denkweise ins Weltall hinein perpetuiert.
Ja, alle 2000 Jahre eine Arche bauen, finde ich gut. Vielleicht hat man damals, vielleicht ist es ja wirklich so. Jetzt sind wir wieder bei dem Verschwörungsthema. Pass mal auf, Mike, pass mal auf. Ja?
Ah.
Es gab hier Dinosaurier und so, ja, alles kein Thema. Scheißegal, die sind vorher ausgestorben. Das war alles Thema, egal. Und dann kam der Noah vor 2000 Jahren mit seiner Arche hierher oder wie auch immer, vor ein paar tausend Jahren halt irgendwie, je nachdem, was die Bibel da sagt, und brachte einfach das mit, was irgendwo auf dem Mars oder so schon interessant war für uns, was wir mitgenommen haben, und bevölkerte die Erde einfach neu. So, also klar, den ganzen Bums vorher gab's, aber der hat ja mit uns nichts zu tun und mit unserer Religion und der Schöpfungslehre und blablabla. So, und diese Arche war jetzt kein Schiff oder so, sondern ein Raumschiff. Und die war auch nicht aus Holz, sondern aus irgendeinem anderen, ne? Aber das wurde
Alex von Däniken.
Für die folgenden Generationen, die ja mit den Ressourcen der Erde arbeiten mussten. Es wurde sozusagen so runtergebrochen von den Leuten, die das Bescheid wissen, dass das für die nächsten 100, 200 Generationen verständlich, in einem verständlich kontextualisiert werden konnte. So. Und dass man innerhalb dieser Schriften noch die Geheimnisse findet, die es braucht, um sozusagen für die späteren Generationen, wenn es wieder an der Zeit ist, die Menschheit zu retten, ja, vor sich selbst, dass die Leute, die es können, die in Charge sind, wissen, das machen wir jetzt und dann sind wir es, die Zivilisation sozusagen weitertragen auf den nächsten Planeten. Ich fand das Wort ziemlich schlüssig jetzt.
Klang jetzt nicht schlecht, aber weiß ich nicht, ob ich den Film bei Netflix anwählen würde.
Also Sergeant Black Eagle schreibt gerade, warum denn ausgestorben? Also bezogen auf die Dinos, finde ich auch sehr gut, ergänzt meine Theorie. Die Dinos haben eine Rakete gebaut und sind abgehauen. Deshalb auch der Meteoritenkrater in Mexiko. Das ist quasi einfach nur der Krater, der entstanden ist, weil die alle in dieser riesigen Rakete weggeflogen sind.
Wieso gibt es dann... Das ist vom Rückstoß von der Rakete?
Ja, genau, das sind Yucatan, das ist...
Ach nee, wahrscheinlich sind die mit der Rakete dort abgestürzt. Und deshalb alle tot. Weil sonst hätten wir ja irgendwo in Raketenreichweite einen Dinosaurierplaneten, oder? Wenn ich das jetzt mal konsequenterweise weiterdenke.
Nee, die haben ja alle mitgenommen. Was meinst du jetzt?
Dann hätten wir irgendwo in Raketenreichweite einen Dinosaurierplaneten.
Die waren vielleicht technologisch uns voraus. Die sind einfach so weit weg, dass wir die noch nicht sehen können. Oder die verstecken sich vor uns. Vielleicht sind die abgehauen, als wir gekommen sind.
Also ganz ehrlich, ich hab jetzt, ne, vor ein oder zwei Tagen habe ich gelesen, das ist einem so auch nicht bewusst. Hast du gewusst, dass der Stegosaurier weiter von Tyrannosaurus Rex entfernt ist als Tyrannosaurus Rex vom iPhone?
Na, das jetzt nicht, aber dass da viel Zeit dazwischen liegt, das...
Es ist eine längere Zeitspanne zwischen Stegosaurus und Tyrannosaurus Rex als zwischen iPhone und Tyrannosaurus.
Na, das ist wie diese Spanne, dass zum Bau der Pyramiden Mammuts noch gelebt haben und so.
Ja, ist krass, ne?
Das sind so diese Perspektiven, die man dann nicht mehr versteht im Endeffekt, die dann so abstrakt werden.
Fand ich jetzt... Also für anderthalb Bier schon eine starke, starke Geschichte.
Ne, das hat sich auch aufgestaut, ne? Also da sind so viele Biere nicht getrunken worden in den letzten 2 Jahren. So viele Biere. Aber
bist du so ein Geselligkeitstrinker, ja? Mhm.
Ausschließlich. Nee, wirklich, meine ganze Bude steht voll Schnaps, ich rühre den nicht an. Nur wenn ich Gäste habe. Ich brauche das alles nicht. Es gibt mir in dem Sinne nichts.
Ich brauche das nicht.
Ich zittere nur wegen Schlafentzug.
Na, ist klar. Wo schnippelst du denn gerade dran wieder rum?
Gerade noch nicht, weil ich war jetzt gerade kurz im Urlaub für 3 Tage. Ich war mal kurz an der Ostsee in Stralsund und war auf Rügen ein bisschen unterwegs und am Dars sind wir zum Darser Ort gewandert und durch die Dünen.
Schön. Ja. Hättest du in Dierhagen letzten DDR-Staatsratsvorsitzenden besuchen
können. Schön, ne, das sind so Sachen, die du dann im Urlaub machst.
Nee.
War der auch Volleyballer oder was?
Egon Krenz, nee. Aber Walter Ulbricht war ein sehr guter Sportler. Traut man ihm gar nicht zu.
Was, Egon Krenz lebt noch?
Egon Krenz lebt noch.
Was?
Ja. Egon Krenz lebt noch, auf jeden Fall. Das wird so auch schon weit über 80.
Und der lebt in Tierhagen. Das ist doch für den Lebensabend ist das doch entspannt.
Ja, also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwie ein Wendeverlierer ist. Ne? Also.
Ne, die haben ihre Freunde vorher schon gesichert gehabt. Da ist.
Er hat schon ein paar Jahre im Knast gesessen. Ne?
Das dachte er noch lange nichts darüber aus, dass man dann nicht zu den gesicherten Freunden zurückkehren kann.
Nee, also ich glaube, da hat er. Er hat relativ viel Geld mit Büchern verdient, die er geschrieben hat dann. Also ich finde, er hat eine relativ akzeptable Meinung von der ganzen Sache und von seinem Schaffen. So, wenn man jetzt so Interviews von ihm hört, er hat schon relativ versucht, einen objektiven Blick zu haben. Gibt auch viele Fehler zu und so. Hm. Aber ist jetzt so wirklich nicht unser Thema.
Nee, ich weiß auch nicht, wie du diese Ostalgie jetzt immer wieder in diesen Jahresrückblick...
Was denn für eine Ostalgie? Ich bin Wissenschaftler, der sich mit der DDR beschäftigt hat. Entschuldigung. Also gibt ja sogar noch einen richtigen Podcast mit mir. Also wer da mal Bock drauf hat, geteilte Ansichten, geht es um DDR-Geschichte mit einem Professor, der einen 1000-bändigen Ausgabe Kulturgeschichte der DDR geschrieben hat. Wirklich coole Sache, kann man sich auch mal anhören.
Ach, ist das jetzt ein richtiger Podcast?
Das ist ein richtiger Podcast.
Also ihr zieht das durch über mehrere Folgen, so richtig?
Nein. Das ist behandelt erstmal so 4 Folgen im Überblick und dann gehen wir vielleicht nochmal so in bestimmte Themen tiefer rein.
Ja, deswegen hattest du in letzter Zeit so wenig Zeit für den Podcast. Ich sehe das schon.
Ja? Bitte?
Ja.
Nur kein Neid. Du sitzt ständig an deinen Videos und bist am Rumschnippeln und... schaffst nichts. Bei mir ist das kein Zeitmangel, das ist nur völliger technischer
Dilettantismus. Völliges Desinteresse. Nicht Zeitmangel, sondern Desinteresse. Nein, ich hoffe, wir können da die Frequenz der Veröffentlichung für nächstes Jahr wieder ein bisschen hochschrauben.
Ich lese ja gerade eine Frage, das ist was wirklich Wichtiges für den Rest des Lebens. Mike, was würdest du jemandem empfehlen, oder mit auf den Weg geben, der Jura studieren will?
Ich glaube, man muss sich erstmal die Frage stellen, ob man die richtige Persönlichkeitsstruktur dafür hat.
Das stimmt. Also Jura ist schon mal wirklich ein gutes Startbrett für viele andere Sachen noch. Ne? Also man
Politik.
Kann sich Jura schon zum Beispiel für Politik, aber die Politik ist nicht voll von Juristen, weil man da mit Jura so viel anfangen kann, sondern die Politik ist voll von schlechten Juristen, weil es für die auf dem Markt keine Verwendung gibt. Das ist es. Also es gab ja auch mal einen Lehrerbundestag, als diese Lehrerschwemme war und kein Lehrer irgendwie eine Anstellung gefunden
stimmt,
hat. Das
ja.
ist auch ganz und trotzdem ein ehrbarer Beruf ist, gesellschaftlich angesehen.
Lehrer?
Da wurden damals viele Lehrer im Bundestag gewählt. Mittlerweile sind es ganz, ganz viele Juristen.
Also wobei ich sagen muss, dass ich irgendwie sympathischer finde, wenn ein Land von Lehrern regiert wird, als wenn es von Juristen regiert wird. Stelle ich jetzt mal in den Raum.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, Jurastudium muss man sich erst mal 2-3 Semester durchquälen. Ist auf jeden Fall so. Also ich habe damals ja eine Münze geworfen, Germanistik oder Jura.
Weil echt,
wirklich,
ja?
Ja, also ich war völlig unentschieden.
So, und jetzt friert dieses Bild ein, das jetzt natürlich im Podcast nicht zu sehen ist, aber friert dieses Bild ein und jetzt seht ihr die eine Seite der Münze und die andere Seite der Münze.
Ja, also...
das ist gut, das ist richtig gut.
Weil wenn man zum Beispiel als, keine Ahnung, Justizfachangestellter oder Rechtspfleger oder so, dann hat man meistens mehr Ahnung von Jura als die Volljuristen, die das studiert haben, ne? Weil die eigentlich richtige Arbeit machen und so viele Richter oder Anwälte
Volljurist geht doch glatt als Beleidigung durch, oder?
Volljurist? Das klingt immer so nach Alkoholiker, ne? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, also mir hat das dann schon Spaß
gemacht. Naja, wenn man vor allen Dingen schon in dem Beruf, also in diesem Bereich arbeitet, ist es, glaube ich, ja. Also mir ist das echt enorm aufgefallen, als ich jetzt nun gegen Mitte des Jahres so ein bisschen meine Krise hatte, auch was YouTube anging, wo ich dann wieder ein bisschen in so ein paar Scheine noch mit nachgemacht habe, die sich verändert haben, seitdem mein Studium so auf Leerlauf geschaltet ist, beziehungsweise hatte ich da noch eine Sache nicht abgegeben, die hatte ich dann nochmal wiederholt. Und da ist mir aufgefallen, was es für einen Unterschied macht, ob man mit 18 in der Uni sitzt oder ob man mit 27 in der Uni sitzt.
Auf jeden Fall.
Das ist halt wirklich. Und da, du fragst dich, was war eigentlich mein Problem? Warum habe ich da irgendwie Angst vor gewissen Prüfungssituationen gehabt? Wieso hatte ich da, war ich überfordert mit 10 Seiten Lektüre pro Seminar, pro Woche und so Kram. Also du fragst dich einfach nur, wie wenig leistungsfähig oder bereit oder belastbar warst du einfach mit 18? Und wie hat sich das verändert jetzt, nachdem das Leben dich verprügelt? Ja, und ich glaube, wenn man da schon aus der Praxis kommt, dann ist das, glaube ich, Pillepalle.
Ey, total. Ne? Ich habe mich ja als 40-Jähriger noch mal in Hörsaal gesetzt. Ne? Und das war ja auch das Schöne, man saß da noch im Hörsaal und nicht vor irgendwelchen blöden Bildschirm jetzt beim Online-Studium. Ne? Also da kommt natürlich Gaudiamus Igitur überhaupt nicht auf. Ich habe ja eben was total Richtiges gelesen. Ich glaube, es ist generell gut, vor dem Studium erst eine Ausbildung zu machen. Also das kann man vielen Leuten wirklich ins Heft schreiben, wenn man weiß, wie im Leben, so blöd wie es klingt, aber wie im Leben der Hase langläuft und wie hart man Geld auch verdienen muss und so weiter. Also da, ich glaube, da beamt man sich durch ein Studium nochmal ganz, ganz anders durch. Ja. Ne, als wenn du direkt nach dem Abi da auf der Uni landest irgendwie. Also ich finde eine Ausbildung gar nicht so schlecht vorher. Ne? Also das war ja in der DDR zum Beispiel so, da mussten die Leute, bevor sie studieren, auch nochmal richtig arbeiten. Gregor Gysi zum Beispiel, da war Besamer im Kuhstall, glaube ich.
Ja, stimmt, das habe ich auch gehört. Das ist passt aber auch von seiner Körperhöhe. Da kann
ja. Also musst du dir mal vorstellen, ne, obwohl sein Vater wirklich ein hoher Parteikader wäre, ne, war. Also das wird es heute nicht mehr geben. Ausbildung vorher machen ist cool, und wenn jetzt jemand Justizobersekretärin ist, dann ist doch Jurastudium absolut das
der nächste Schritt.
Der nächste Schritt. Genau, also das ist wie eine Krankenschwester, die Medizin studiert.
Und da habe ich tatsächlich auch im Bekanntenkreis selbiges Beispiel, und die meinte beispielsweise auch, das schreckt sie gar nicht mehr, was da im Studium abgefordert ist, weil sie da so viel Erfahrung und Ahnung sowieso schon hat. Und eine meiner Freundinnen, die hat beispielsweise Ergotherapie gelernt und hat da so viel gehabt, was im Studium auch, also im quasi, was du als Arzt im Studium hast, was quasi so das ganze Physikum, da dachte ich auch so, hä, das musst du alles wissen? Wirklich? Also ich habe neben einem Arzt quasi damals gewohnt im Studentenwohnheim und habe da so ein bisschen auch einen Einblick gehabt, was die so drauf haben mussten, und da war ich echt schockiert, dass die teilweise echt dieselben Bücher hatten und dieselben Sachen lernen mussten. So.
Ja, ja, krass. Ja. Also das ist wirklich so. Und jetzt ohne Medizinstudium abwerten zu wollen, das ist schon auch eine ganz schöne Hake, ne? Also da durchzukommen, aber ist ein Jurastudium auch. Also die Leute, die dann wirklich bei der Zeugnisvergabe nach dem zweiten Examen sitzen, das sind maximal noch 25% von denen, die mal angefangen haben, Jura zu studieren. Also
ich meine, absolut auch Respekt davor, weil ich habe es mir nicht zugetraut. Ne? Ich habe echt über Jura nachgedacht, aber ich habe mir gesagt, ich hatte halt die Angst davor, dass ich extrem viel auswendig lernen muss dazu.
Und ja, also gerade für jemanden wie du, der bei vielen Sachen so Sinnhaftigkeiten hinterfragt und dann Sinn sehen muss, um irgendwo einzutauchen und Vollgas zu geben, ich glaube, da wärst du krepiert in dem Studium. Ja. Das hast, glaube ich, richtig gemacht.
Ja.
Ja, also das ist irgendwie, weiß auch nicht, also ich war jetzt auch nicht der beste Jurastudent der Welt, ne, um Gottes Willen. Ich meine, für eine Promotion hat es gereicht, aber war jetzt, also weit davon entfernt, Jahrgangsbester zu sein. Ne? Also,
oh nein, Mike, deine Internetverbindung. Ich hatte gerade Angst, deine Internetverbindung war gerade so.
Auch was sich im Laufe des Jahres eigentlich gebessert hat, oder? Mein Internet.
So rein technisch, ne? Also es hat jetzt 62 Folgen gebraucht für diesen Podcast. Ja, das muss man auch sagen. Wir hatten ja zwischenzeitlich dieses Jahr überlegt und die Hoffnung gehegt, dass wir es mal live durchführen können, irgendwie in Jena, im Rosenkeller oder irgendwie wo auch immer. Oder im Kulturbahnhof oder. Aber, tja.
Hier noch die Frage: Stimmt es, dass man ein Jurastudium braucht, um Staatsanwältin zu werden? Ich glaube, da meint sie Prädikatsexamen, damit also zu den besten 10-20% dazu gehören. Das ist zumindest für die ostdeutschen Bundesländer jetzt schon überhaupt nicht mehr der Fall. Also, wenn man da, sag ich mal, Mittelmaß bis oberes Mittelmaß ist, reicht das auch für eine Richterstelle oder eine Staatsanwaltschaft.
Und wenn es schlechter ist, musst du halt die richtigen Leute kennen.
Wenn es schlechter ist, musst du entweder in einer Studentenverbindung gewesen sein, wie Ziemiak von der CDU. Da ist, glaube ich, zweimal durchs Jura-Examen gerasselt und dann kannst du trotzdem noch CDU. Was war der? Generalsekretär? Ist er noch? Keine Ahnung. Aber da war halt eine richtige Studentenverbindung. Ne? Da waren ein paar katholische Studentenverbindungen und da landet man dann halt auf einem CDU-Spitzenposten. So ist das eben. Aber wie gesagt, zumindest in ostdeutschen Bundesländern, wenn es jetzt nicht gerade Bayern ist oder sowas, da kommt man auch schon mit einem befriedigend auf eine Richterstelle.
Prima. Schön, dass wir so ein bisschen hier auch Berufsberatung durchführen konnten.
Ja, also ganz im Ernst, also da freue ich mich, wenn man da jüngere Leute oder Leute, die da sowas einen Gedanken mit sich tragen, wenn man denen zumindest versuchen kann, was mitzugeben.
Mike, du sollst denen erklären, dass sie unbedingt Rockstar werden müssen nach Corona.
Ich bin der Meinung, ich habe schon oft überlegt, ob man da mal ein Buch drüber schreibt irgendwie, aber ich glaube, diese Lockerheit, Rockstar zu werden, die hat man irgendwie nur, wenn man es nicht werden will. Ne? Entweder man ist ein totales Genie oder ein Jahrhunderttalent, da kann man das natürlich auch werden, Rockstar. Aber ganz viele Leute, die ich kenne, Rockstar jetzt im Sinne, die jetzt in einer erfolgreichen Band spielen oder irgendwie sowas, die müssten es eigentlich nicht. Weil sie auch sonst in anderen Lebenslagen genug auf dem Kasten haben. Ist wirklich so.
Naja, also, wenn es dann halt am Ende des Tages, vielleicht sind es wirklich auch einfach die Charaktere, die sein müssen, um erfolgreich zu sein, weil es eben nicht einfach nur Bock auf Kunst ist oder vielleicht auch ein bisschen künstlerisches Verständnis, weil Künstler zu sein beinhaltet ja so viel mehr als nur Kunst zu performen. Ja, du brauchst ja vor allen Dingen brauchst du Geduld und Durchsetzungsvermögen. So, und das über Jahre und über eine sehr, sehr lange Zeit einfach. Und wenn du das mitbringst, dann bist du vermutlich auch in anderen Bereichen deines Lebens nicht unerfolgreich.
Ja, aber also zum Beispiel, also ich habe das nie als Duldsamkeit wahrgenommen, ne, weil ich ja auf nichts gewartet habe. Das ist so der Unterschied, ne? Ich habe jetzt an meiner Juristenkarriere gearbeitet oder als Historiker oder Kulturwissenschaftler oder irgendwas und mit der Band ging's nebenher immer weiter bergauf, ne? Also ohne da irgendwie auf was gewartet zu haben oder ungeduldig zu sein. Ich glaube, das ist es halt, ne? Es kommen da so viele Leute auf dich zu und wollen irgendwie wissen. Und die wissen auch, dass sie in einer coolen Band spielen, dass sie coole Songs geschrieben haben. Das stimmt auch meistens. Ne? Man kriegt immer so viele Demos vorgespielt und irgendwelche Sachen. Und trotzdem muss man da irgendwie sagen, ja, man steht in der Landschaft rum und weiß nicht, warum es passiert. Ne? Dazu gehören nicht nur gute Songs. Und
was ich aber auch geil finde, ist halt einfach, oder was heißt geil, interessant oder bemerkenswert, remarkable, weil es dafür, also dass dieses bemerkenswert im Deutschen zu positiv ist. Ich meine das ist tatsächlich so ein bisschen bewertungsfrei, wie krasse, erfolgreiche Alben nach ein paar Jahren keine Rolle mehr spielen können, wie Bands, die ganz oben stehen, plötzlich verschwinden können, einfach so, weil sich irgendwas im Laufe dieser Zeit oder der Trends verändert hat. Und wie wenig das sozusagen langfristig für ein Leben bedeuten kann. Beispiel, ich hatte vor anderthalb Jahren mit dem damaligen zweiten Sänger von Sonic Syndicate, wirst dich vermutlich noch erinnern, Mike?
Sonic Syndicate? Der zweite Sänger von Sonic Syndicate,
also,
ja.
Das war einer mit kurzen Haaren, so ein bisschen atzig. Der hat dann die Unguided gemacht. Mit dem,
die hatten
mit
wir auch schon zweimal mit auf Tour, also ich kenne die Jungs gut.
Ja. Genau, und er ist ja Manager in einer Ölfirma oder so.
Also ich weiß es gar nicht, also ich hatte lang nichts mehr von ihm gesehen, also zumindest online irgendwie. Ja, ich kenne ihn aber netter Typ.
Also super Typ, wirklich hat mega Spaß gemacht mit dem zu schnacken, aber halt auch mega erfolgreich und im Vergleich zu seiner normalen Karriere, die halt auch so nebenbei passiert ist im Endeffekt, ist halt das, was sie vorher gemacht haben mit Headliner-Slots auf den größten Metal-Festivals der Welt und so, ist halt ein Scheißdreck. Klar ist das so ein Ego-Pushing und bringt natürlich auch mal ein bisschen Fame und ein bisschen Kohle, aber das ist ja natürlich nichts im Vergleich zu dem, was er jetzt an Erfolg hat, möchte ich jetzt mal sagen. So. Und das sozusagen für den Erfolgsaspekt darauf hinzufiebern, ist halt auch leerer, als es nach außen wirkt. Und das ist mir dummerweise eben auch jetzt mit Corona aufgefallen, dass vieles davon einfach leere leerer Selbstbetrug ist, der dir nicht auffällt, weil du von einer Party in die nächste fällst. So, und dann merkst du, war vielleicht doch nicht ganz so nachhaltig.
Ja, also nachhaltig, also persönlich bringt einen das selten voran. Ne? Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Wenn man es so gestaltet, dass es einen persönlich voranbringt, ist es halt oft nicht erfolgreich. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist schon so. Aber witzig, dass du Sonic Syndicate erwähnst. Also war immer eine coole Zeit mit den Jungs.
Das war halt auch so eine meiner Jugendbands, möchte ich sagen. So eine der Einstiegsbands für mich in den Melodeath.
Ja, okay, krass.
Ja, die waren damals einfach gerade plötzlich da. Wann war das? 2006? So?
Kann sein,
Only in Human oder so hieß das Album.
Ja, der Nuclear Blast hat die schon ganz schön gepusht damals. Ne? Also die wurden auch immer größer gemacht, als sie waren. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Also jetzt nicht vom Können her, sondern rein von der Position her immer, wurden die schon immer ganz schön gepusht und protegiert. Aber trotzdem ging immer ab bei denen und waren wirklich nette Leute. Also und eine der wenigen schwedischen Bands, mit denen ich unterwegs war, die man auch mal nüchtern getroffen hat.
Ja, ansonsten kennt man Schweden selten nüchtern, das ist richtig.
Ja,
das ist richtig. Ja. Nee, aber wir müssen vielleicht zurück zu unserem Jahresrückblick. Hä? Das,
ja.
Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Wir waren
Ich glaube, das Ahrtal war das letzte, oder?
Wirklich? Waren wir nicht schon im August oder so?
Nee, keine Ahnung.
Was ist denn passiert im August? Also was im Sommer, was hast du im Sommer 2021 gemacht?
Ich war viel im Bad Berkeher Freibad.
Mit deiner Dreiecksbadehose.
mit meiner Dreiecksbadehose auf jeden Fall. Da fällt mir ein, das ist auch so eine Corona-Wehe. Eigentlich hätte ich dieses Jahr im März auch nochmal mein Rettungsschwimmer-Zertifikat auffrischen müssen. Die Rettungsschwimmer-Leistungsstufe, aber wurden jetzt auch keine Kurse angeboten wegen Corona. Sind ja hier alle Schwimmhallen dicht und so weiter. Schwierig. Ja, also ich war im Sommer viel im Freibad. Habe keinen großen Urlaub irgendwo gemacht. Ich weiß gar nicht, wann das war. War ich auch auf Rügen im Urlaub?
Ich hab einen Urlaub gemacht. Das war vorher, glaube ich, wann war das? Im Juni?
Mai? In Kroatien.
War ich in Kroatien. Da bin ich mit meinem Freund Felix nach Kroatien geballert.
Einmal. War das schon im Mai eventuell? Weil ich kann mich dran erinnern, da war hier noch ganz schön Corona-Gedöns.
Stimmt, das war früher.
Da war hier noch ganz schön Corona-Gedöns und du kamst wieder und du hast dich gewundert, dass da gar an keiner Grenze irgendjemand irgendwas sehen wollte.
Genau. Ich wurde an jeder Grenze aufgehalten, weil mir mal mein Pass abhanden gekommen ist und es jetzt zweimal mich gibt.
Und ja, immer, besser nee, ohne als Scheiß, gar nicht.
Und, naja, manch einer würde es anders sagen. Und ich an jeder verdammten Grenze einfach angehalten wurde, damit die erstmal rausfinden konnten, dass ich bin. Aber die haben nicht, einer hat wegen Corona irgendwas gefragt. So, das war tatsächlich faszinierend. Aber tatsächlich war diese, diese Reise deutlich gesünder als hier zu sein. Also natürlich für die Psyche, Punkt eins. Aber zum anderen, weil das Land halt komplett leer war. Ne? Also es ist niemand da gewesen. Und ich glaube, es war das einzige Mal, dass man Dubrovnik beispielsweise einfach mal in Ruhe leer erleben konnte.
Und, na gut, da schwemmen ja sonst die Kreuzfahrtschiffe da die Leute rein ohne Ende, ne?
Das ist, also da ist, glaube ich, da die normalerweise kugeln die sich übereinander. Also aus aller Welt dann vermutlich auch. Und da hatte ich ja dann auch das Glück, in einem UNESCO-Weltkulturerbe übernachten zu können. In Split war das, in Split. Direkt im Diokletianspalast übrigens.
Herzlichen Glückwunsch.
Das war schön. Nee, war schön. War toll und glaube ich in der Form nur möglich, weil durch Corona halt nichts möglich war ansonsten.
Also ich bin leider in der Gegend noch nie unterwegs gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist natürlich auch immer, wenn Micha da von Kroatien erzählt und so, ne, von in Extremo.
Ich war ja auf Michas Insel mit seinem besten Freund quasi. Der hat uns ja herumgeführt auf der Insel.
Welches ist das? Krk? Oder?
Nee, das ist nicht Krk. Nee, das ist...
Die kenne ich nur aus dem Kreuzworträtsel, deshalb...
Da gibt es auch den selbst genauso heißenden Ort. Krk auf Krk. Hm. Oder Kirk, oder wie man es... Ich habe schon wieder vergessen, wie es eigentlich heißt. Wie heißt... Nee, das sage ich jetzt nicht, wie die Insel heißt. So groß ist die nicht. Gibt es aber auf jeden Fall eine Rockkneipe tatsächlich. Da hängen die goldenen Schallplatten von In Extremo.
Echt? Geil.
Ja, wirklich. Das ist total herrlich. Da hängt die goldene Schallplatte von Sterneneisen beispielsweise. Das fand ich total niedlich. Ich war auch auf der Insel von Marco Polo. Korčula ist das. Mhm. Ja, nee, war eine tolle Zeit. So, und das habe ich aber in dem Moment gebraucht, weil es mir da echt nicht gut ging, so aus privaten Gründen. Und ich kam zurück und es ging wieder irgendwie. Also
von da an ging es dann ganz schön bergauf eigentlich so, ne? Auch in Sachen Sinnstiftung und so.
Echt. Also es hat wirklich diesen Reset gebraucht, dass man einmal kurz Vitamin D tankt und dass man einmal kurz eine Woche was anderes macht, als nur im Trott weiterzuarbeiten, mal so sich ein bisschen hinterfragt. Genau, und seitdem bin ich durchmarschiert dieses Jahr.
Ja. Fett. Tja, man kommt von keiner Reise so zurück, wie man hingefahren ist.
Exakt. Und ich finde, das ist auch gut so. Mhm. Ist auch das Bedeutsame am Reisen, finde ich.
Das war übrigens einer der Hauptgedanken unserer Wanderer-Platte, unserer vorletzten Platte. Da steht ja vorne so sinngemäß ein Aphorismus drin, wie... also es wird sich nichts ändern, bevor du dich nicht selber änderst. Und von keiner Reise kommst du so zurück, wie du hingefahren bist. Und deshalb muss jeder Revolutionär ein Wanderer sein. Weil er sich erstmal selber ändern muss.
Weißt du noch, als wir uns damals zur großen Plattenbesprechungssession in einem Steinbruch in Querfurt getroffen.
Das war super cool und es hat geregnet.
Ja, wir sind ständig raus und rein, da war so eine Ruine. Und dann sind wir immer rein, wenn es geregnet hat und wieder raus, als es nicht geregnet hatte.
Ich weiß nicht, von Weitem hat das bestimmt wie so ein schüchternes Pärchen ausgesehen irgendwie, ne? Die sich da irgendwo in Steinbruch verziehen. War aber, ich glaube, kam ganz gut an, dass wir da mal über die Songs geredet haben und so weiter. Kann ich jetzt nicht irgendwie mit Groll drauf zurückblicken, war doch.
Nö, seitdem Sache. Haben wir ja auch intensiveren Kontakt, möchte ich sagen.
Ja, aber das erste Mal haben wir beim Partisan miteinander geredet.
2014 war das.
Krass.
2014.
Ja, siehste mal.
Ich glaube, das Video ist auch noch online. Könnt ihr mal gucken.
Echt?
Ja. Oh, das. Und da gibt es ja noch eine versteckte Variante.
Was?
Die man im Video finden kann, ja.
Okay.
Boah, ja, jetzt, ich habe es auch nicht mehr geguckt seitdem. Ich habe es auch nicht mehr geguckt seitdem.
Aber kann ich mich noch dran erinnern?
Stertbert schreibt gerade, ich habe nur öfter den Eindruck, dass Reisen mehr der Profilierung als dem inneren Wandel dient. Das finde ich traurig, da kann man auch gleich zu Hause bleiben.
Also auf Instagram stimmt das schon, ne?
Ja.
Muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt auch wenn man irgendwo wo unterwegs ist, ne? Also mir ist das zum Beispiel in London... fällt mir das immer besonders auf, wenn da die National Gallery ist und Trafalgar Square und so weiter, da sind tausende Leute, die da ein Selfie schießen irgendwie vor dieser Galerie und so weiter, aber reingehen tut von denen noch nicht mal die Hälfte, ja, ne? Ja. Aber Hauptsache, sie sind dort gewesen, haben irgendwie ein Bild gepostet. Finde ich dann schon schade. Also das gibt es sicherlich mit ganz vielen Sehenswürdigkeiten.
Ich meine, ich hinterfrage mich da ja auch, weil ich ja das auch sehr oft poste tatsächlich, wo ich bin, und das soll natürlich auch hübsch aussehen, ne? Und also ich benutze Instagram tatsächlich so ein bisschen wie ein Tagebuch, und dadurch wirkt das vielleicht auch auf den einen. Also man kann sich ja selbst immer nicht so richtig von außen betrachten. Und mir hat mal jemand nach meiner Kroatien-Reise gesagt, dass es immer so aussieht, als ob ich übelst viel Kohle hätte. Ja, da muss er lacht, Mike. Weil die Bilder halt einfach hübsch gemacht sind. Also das sind halt einfach hübsche Situationen so. Ne? Hm. Und wie die Situation zustande gekommen ist oder so, weiß man dann ja gar nicht, oder was da dahinter steckt oder wie viel es gekostet hat oder so. Ne? Und das ist das, was damit einhergeht. Ne? Man versucht das irgendwie in Szene zu setzen, um möglichst schön eine schöne Erinnerung zu konservieren. Und andere nehmen das natürlich anders wahr, weil sie ja die Situation nicht miterlebt haben. Und dann kommen ganz andere Messages rüber und ganz andere Eindrücke. Und da frage ich mich dann auch manchmal, wie ich dadurch eigentlich wirke auf Leute.
Ja, du musst einfach, also du musst, ich kann dir nur raten, Alex, step up, ne? Du musst auf das Level kommen, dass es nicht so aussehen darf, als ob du viel Kohle hast. Das ist das Level, was du erreichen musst bei Instagram.
Ja, stimmt, das stimmt. Wenn die Leute richtig rich sind, dann postet ihr immer nur Schranz.
Genau, das ist das Level, was man erreichen muss. Aber klar.
Das war jetzt natürlich der Beweis dafür, dass Mike wirklich Kohle hat, ne? Wenn ihr euch sein Instagram anguckt, dann wisst ihr Bescheid.
Ja, es gibt auch arme Leute, die noch Schrott posten, ne? Aber übrigens, ich kann noch ein paar Follower gebrauchen bei Instagram. Komm dran. Nur was ich sagen wollte, also mit Reisen profilieren, aber ich glaube, das ist kein neues Phänomen, ne? Also keine Ahnung, wenn ich da an Heinrich Heine denke, an diverse Reisetagebücher oder so weiter. Goethe, Italienreise. Sämtliche Herrscherhäuser haben ja ihre jungen Thronfolger zum Hörnerabstoßen auf Bildungsreisen durch die antiken Städten gehetzt. Ne? Also das gab es ja damals wie Studiosusreisen sozusagen. Also das ist, glaube ich, schon immer so, dass man sich auf Reisen profilieren kann, ich finde es irgendwie sympathischer, wenn jemand eine Bildungsreise macht, als dass er auf Instagram eine Rolex postet oder irgendwie sowas. Ganz im Ernst. Also das ist dann eher so ein Zeichen von geldinduzierter Armut. So will ich es mal nennen.
Geistige Armut,
ja, ich kenne total viele Leute, also die haben einen guten Job, die verdienen aber jetzt wirklich nicht ultra viel Geld, ne? Aber von den 2000 Euro, die sie im Monat verdienen, knapsen die sich das ab und reisen komplett durch die ganze Welt. Ne? Du könntest wirklich denken, das ist irgendwie Jet Set, weil die wirklich schon in jedem Winkel der Welt waren, der noch so verlassen ist, aber es ist einfach deren Leidenschaft und die schaffen das auch ohne viel Geld.
Ich geb mein Geld halt auch noch für Reisen und Essen aus. Das ist so mein.
Absolut.
So,
und das kann dir, also das Essen, klar, landet irgendwann in der Kloschüssel, ne? Aber den Genuss und auch bei dem Reisen, die Erfahrung, irgendwo mal dort gewesen zu sein und so, das kann dir nie wieder jemand nehmen. Ne? Also ganz im Ernst. Die Rolex holt vielleicht nächste Woche der Pfandleiher, wenn du Pech hast oder so. Das Grinsen, was du an dem sonndurchfluteten Strand oder auf dem eisigen Berg gehabt hast oder so, das kann dir nie wieder jemand nehmen. Ne? Also das klingt jetzt wie Schmalspurphilosophie oder ein böser Onkelstext, aber es ist einfach so.
Ja. Ich meine, es muss doch auch Gründe geben, warum man sich den ganzen Plack antut, die ganze Arbeit, den ganzen Ärger. Das machst du ja nicht, dass du am Ende ein Stück Metall und ein paar Zahnräder am Arm drehst. Es macht doch keinen Sinn. Es macht doch keinen Sinn, dass du deine Lebenszeit für etwas opferst, mit dem du andere Leute beeindrucken kannst, um dann damit was zu erreichen. Das erfüllt dich ja nicht. Das macht dich doch geistig und psychologisch macht dich das doch nicht wieder vollständig oder
bereichert. Ja, es gibt ja diesen Spruch, ne? Es werden Sachen gekauft, die man sich nicht leisten kann und nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht leiden kann. Und so ist es ja ganz oft. Also deshalb habe ich hier eine eine 90er Jahre Casio-Uhr um und keine Rolex oder Breitling für was weiß ich wie viel, ne, sondern für
Ja, damit bist du
29,90
schon wieder Trendsetter, Mike.
Euro sammle ich
Ja.
Casio-Uhren
Ja.
statt Rolex. Ist halt so. Arschlecken. So viel innere Größe sollte man haben, dass man sich nicht über sowas profiliert. Scheiß drauf. Echt. Also da sind. Und über Reisen profilieren, ja, klar gibt es da Leute, die. Also man hat schon den Eindruck, auch wenn man manchmal so im Flugzeug sitzt oder so, da sind auch manchmal Leute, die fliegen dahin, weil alle da irgendwie hinfliegen, weil man das mal machen muss und weil man halt möglichst weit wegfliegen muss und man muss mal in Neuseeland gewesen sein oder irgendwas. Aber dass das wirklich deren Leidenschaft ist, oder dass sie darauf hingefiebert haben oder das besonders genießen, hat man bei manchen Touristen wirklich den Eindruck, dass es nicht so ist. Also ganz, ganz ehrlich. Oder in ein afrikanisches Land zum Cluburlaub zu fliegen und da so viel, weiß ich nicht, so viel Anschluss an das Land zu haben, wie als ob man zu Hause geblieben ist, ne?
Finde ich auch
Also das gibt es ja
schwierig,
auch
finde ich
ganz
auch
oft.
schwierig, ehrlicherweise.
Ja, es gibt ja diesen dummen Spruch so aus dem Pegida-Umfeld, ne, die kommt daher, wo wir eigentlich Urlaub machen, ne? So ungefähr. Ja, aber die wohnen nicht in dem 5-Sterne-Hotelkomplex für 299 Euro inklusive Flug, wo
Ich
du
musste jetzt
gewohnt
erstmal kurz drüber
hast in.
nachdenken, was diese Aussage eigentlich bedeuten soll. Also was sie damit ausdrücken wollen. Das war gerade so
Naja,
irre.
wenn, keine
Ja.
Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel Asylbewerber aus Tunesien oder Marokko oder
Ja.
Maghreb allgemein
Das
oder.
würde aber heißen, dass die Pegida-Leute, die das sagen, ihr Deutschland für beschissen halten. Weil das würde ja, also ne, die Argumentationslinie ist ja, da ist ja viel schöner als hier, wieso kommen die überhaupt her? Tja. Ups.
Ja, na, also
Outplayed.
ja, ich
Selbst
glaub nicht,
ausgetribbelt.
dass das so weit gedacht wird, um Gottes Willen. Ne, das sind ja eher dann Gemütsregung.
Wir sind immer noch nicht weiter im
Nee,
Jahr.
wir wissen noch nicht mal mehr, bei welchem Monat wir waren. Kannst du dich mal irgendwie zurückscrollen?
In unserer Unterhaltung. Naja, ich glaube, wir haben jetzt den Sommer gehabt. Im Sommer ist, glaube ich, nicht viel passiert. Also da war einfach saure Gurkenzeit, die Leute waren beschäftigt, deswegen sind die Sachen wieder hinter verschlossenen Türen passiert, die passieren mussten. Ne? August.
August.
Was ist im August? Vormarsch der Taliban und im September, oder ist im September Afghanistan sozusagen verlassen worden, oder war das im August?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das war im August. Ja, das war im August. Mit unseren Verbündeten und Ortskräften, die wir da
Also
zurückgelassen
das
haben.
war schon, also heute habe ich irgendwie den ehemaligen afghanischen Außenminister im Deutschlandfunk, glaube ich, ein Interview mit dem gehört. Da hat ein ganz interessantes Interview gegeben, so, also wie lange vorher schon die Regierung da quasi die Flucht geplant hat und was weiß ich so. Und am bezeichnendsten fand ich irgendwie, als dann der Interviewer gefragt hatte, ja, und wie sind Sie da rausgekommen? Sind Sie da evakuiert worden? Weil da sprach auch fließend Deutsch, ist glaube ich auch jetzt in Aachen ansässig. Und ob er damit von deutschen Behörden auch mit evakuiert wurde, ob er da irgendwie mit dabei war. Und da hat er sich so, also man hat so im Radio nur so sich einbilden können, so ein Grinsen, so ein Lachen verkniffen und hat gesagt, nee, also ich bin, wir haben da deutsche Behörden, türkische Behörden und Soldaten geholfen oder so, also auf die westlichen schien da nicht so richtig verlassen gewesen zu sein. Also da hatten die Türken wo mehr Anbindung, da Leute irgendwie rauszuholen und da noch ein paar Ansagen zu machen, wer da mit darf und wer nicht. Das ist schon echt ein Desaster gewesen, ne? Und vor allem, wenn man so die Anmoderation war so, ja, schwer bewaffnete Taliban, ja, alle, wir kennen alle noch die Bilder, wie schwer bewaffnete Taliban da wieder in Kabul einfallen und so. Und also ganz ehrlich, ich habe da immer nur irgendwelche verdreckten Typen auf Mofas und Jeeps
Ja,
gesehen oder so, ne? Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass da natürlich, die haben sogar Kampfjet-Besatzungen und so, auch die Taliban und auch Elitesoldaten und sowas, ne, dass man nicht unter den Tisch fallen lassen, haben schon kampfstarke Truppenteile, aber was da so einmarschiert ist, da fragt man sich immer, wie die so eine vom Westen hochgerüstete Armee eigentlich dermaßen komplett in den Arsch treten konnten, ne?
also ich meine, dass man darf halt nicht vergessen, dass erstmal 80% des Landes überhaupt nie unter westlicher Kontrolle stand, sondern nur 20%, und im Endeffekt so die infrastrukturell ausgebauten, ich möchte jetzt ausgebaut sagen, ausgebauten Gebiete. Und ich meine, wem hältst du die Treue, wenn sich der Westen verpisst?
Absolut, also, ja, na klar. Also ich hätte da wahrscheinlich auch die Beine in die Hand genommen, ja.
Was man nicht so mitbekommen hat, da gab es ja so eine Spezialeinheit des afghanischen Militärs, wo so ein großer Nationalheld, Kommandant mit gekämpft hat, und die haben sie halt medienwirksam umgenietet. Hm. Die haben quasi bis zur letzten Patrone gekämpft, und dann haben die aus dem Haus gezerrt und dann hingerichtet. Und das war so das Ende für die Armee. Die haben dann halt einfach gesagt, was soll das, ja? Also die wofür kämpfen im Endeffekt, ne? Das war dann.
Ja, natürlich, klar, wenn man da sowieso alleine gelassen wird. Naja. Ja. Ne, das ist richtig. Ja. Also das war wirklich, man hat sich da wirklich geschämt, ne, für diesen westlich-politischen Blick auf die Welt da. Ne? Und ich habe da sofort irgendwie musste ich da dran denken, wenn du als Elternteil oder so sowieso schon echt Magenschmerzen damit hattest, wenn sich da dein Sohn oder deine Tochter bei der Armee meldet, ne? Und dann kommen die noch in so einem Einsatz ums Leben als US-Soldat, NATO-Soldat oder deutscher Soldat, was weiß ich, dann für nichts, ne? Dafür, dass dann Land, kann man ja sagen, Jahrzehnte später wieder an genau dem gleichen Punkt steht, wie es da beim Einmarsch war. Ne? Und offensichtlich die ganzen Gründe, dort einzumarschieren, überhaupt nichts an Veränderung erfahren haben. Mhm. Ne?
Ja, was wollte man jetzt da eigentlich? Also was ist das der Endpunkt? Ich habe das alles nicht verstanden. Was hat man erreicht?
Ja, nichts hat man erreicht. Also ich fand ja auch, mir ist es da mal wie Schuppen von Augen gefallen, da hatte ich mal verwaltungsgerichtsmäßig so mit Asylanträgen von Afghanen zu tun. Da hatte ich nur mal ein paar Akten gesehen, und da ging es irgendwie darum, um inländische Fluchtalternativen. Ne? Also das ist immer, da hat jemand dann kein Recht auf Asyl, wenn aus dem Land, in dem er kommt, auch eine Fluchtalternative besteht. Und da wurde als inländische Fluchtalternative die Gebiete im Norden Afghanistans aufgezählt, die auch schon vor dem Einmarsch nicht unter der Kontrolle der Taliban waren. Also da war ganz im Norden Afghanistans, da gab es damals die Nordallianz. Da hat man ja damals auch den Führer der Nordallianz, wenn ich mich richtig erinnere, der ist beim Attentat ums Leben gekommen. Also der wäre eigentlich der Mann gewesen, der so an die Stelle damals von Hamid Karzai hätte treten sollen. Und dass er da den Friedensprozess auch, also es ist ja auch schon mittlerweile viele, viele Jahre her. Da warst du vielleicht noch im Kindergarten. Ich weiß es nicht. Also jetzt nicht disrespektierlich gemeint, also jetzt wirklich jetzt so. Ja,
wann war Ablauf. Afghanistan? Wann war das?
Na, Afghanistan war schon immer irgendwie. Also angefangen hat die ganze Scheiße mit den Engländern, und dann ging es mit der Sowjetunion weiter und dann später NATO. Und diesen Switch, ne, den bekommt man ja irgendwie, wenn man nicht Politikwissenschaften oder irgendwie da eine Kulturwissenschaft aus der Gegend studiert hat, ja auch gar nicht so richtig mit. Ne? Die ganzen Taliban und die Leute, die sind ja in den Rambo-Teilen 2 und 3 noch die Guten. Ne? Das sind ja da noch die Mujahideen. Und irgendwann sind es dann mal nach dem 11. September die bösen Taliban geworden. Also teilweise die gleichen Leute, ne? Teilweise auch untereinander verfeindet und so. Also das ist schon wahnsinnig. Peter Scholl-Latour hat da immer einen ganz guten Durchblick gehabt. Also wenn er sonst oft mal komische Sachen erzählt hat, aber da in der Gegend hat ihm ja wirklich keiner was vorgemacht. Da war da wirklich schon mit jedem paschtunischen Stammesfürsten da irgendwo ein Trinken, so ungefähr. Das ist schon interessant, sich da so ein bisschen reinzufuchsen, ne? Aber wann dann auf einmal die Mujahideen dann auf einmal alle die Bösen geworden sind, und es ist schon echt beeindruckend. Also was das von verlogenes Licht auf unsere westliche Politik da wirft, ne? Also da kann man sich wirklich einfach nur schämen, ganz im Ernst. Also das war unfassbar, ne? Wenn man da so diese Szene auf dem Flughafen gesehen hat, das hat er wirklich so dieses Feeling gehabt, so die letzte Ju-52 aus Stalingrad, weißt du, böse. Leute, die wirklich im Glauben an die Versprechung auf eine bessere Zukunft mitgearbeitet haben und was verändern wollten, dann so am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen und einfach jetzt ihrem Schicksal zu überlassen. Und das ist bodenlos.
Aber es war nie anders.
Das ist
es war
echt nie bodenlos. Anders. Ja, und das ist ja auch noch ein Teil dieser Frustration.
War das ja nichts anderes, ne?
Ja, das ist ja auch noch ein Teil dieser Frustration, dass man es trotzdem wieder geglaubt hat.
Ja, ist auf jeden Fall ein extrem düsteres Kapitel dieses Jahr. Also es ist halt auch einfach eine Schande für dieses Land oder diese Politik, dass man sowas mitmacht und dass man da nicht anders mit umgeht, mit Verbündeten, mit Menschen. Also, ne, also das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene wie irgendwelche Wirtschaftsbeziehungen oder irgendwas. Da geht es ja wirklich um Überleben und um Menschen, die ihre Sicherheit und ihre Zukunft in die Hände von unserem Staat gelegt haben, sozusagen, die auch, also man brauchte sie ja, ne? Also es war ja sozusagen dieser Deal, okay, ihr bekommt das, was ihr wollt und dafür müsst ihr uns schützen. Das ist völlig einfach, völlig simpel, die Mission sollte klar sein und das ist ein unfassbares Versäumnis.
Ja.
So, na, dann kam die Wahl, die...
Ja, in Thüringen kam keine Wahl, das ist ja auch ganz, ganz lustig, ne? Dass hier in Thüringen sind ja Verhältnisse, gibt es ja eine Minderheitsregierung im Prinzip und für alles muss sich irgendwie eine Mehrheit zusammengesucht werden und es wurde dann beschlossen, dass erstmal nicht gewählt wird, obwohl das ja eigentlich zusammen mit der Bundestagswahl sein sollte. Ne?
Das musst du mir jetzt erklären, das habe ich jetzt nicht so richtig...
Ja, also in Thüringen war ja eigentlich eine Neuwahl angesetzt. Ne? Also gab es so eine Art Stabilitätspakt zwischen CDU und
Links.
Und Links, ja, sozusagen, der dann bis zur Neuwahl sozusagen dauern sollte. Und es war eigentlich abgemacht, dass zusammen, parallel zur Bundestagswahl auch in Thüringen eine Landtagswahl stattfinden würde. Aber da hatte dann eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, keiner ein wirkliches Interesse dran. Also weder die Linke noch die CDU, die ja in Thüringen völlig bergab geht. Es ist schon ein besonderes
Mike
Bundesland.
Möhring.
Möhring. Ja, Mike Möhring hat übrigens auch in Jena Jura studiert, angefangen zumindest. Ja, was will man da
Ach, machen? Das ist einer von denen, die es nicht geschafft haben.
Jurist ist er zumindest nicht, ne. Also kein Volljurist. Mm-mm. Ich glaube, er hat dann irgend so einen Alibi-Abschluss irgendwo gemacht, wo man dafür bezahlt, aber da will ich jetzt nicht übel nachreden. Irgendeinen Studienabschluss hat er in seiner Vita, ja.
Ja, tja.
Mike Möhring ist weg, Thüringer CDU ist im Bach runtergegangen. Wenn das der einzige Anker war, der die CDU in Thüringen an der Macht gehalten hat, dann hat sie das auch verdient.
Was war denn noch so im Rest des Jahres?
Waren nicht auch Olympische Spiele dieses Jahr?
Ja, in Tokio, ne? Aber ohne Zuschauer, glaube ich?
Meistens ohne Zuschauer, ja. Ja.
Das ist auch nichts, was mich interessiert. Es war doch auch Europameisterschaft 2020 dieses Jahr.
Im Fußball?
Wer hat gewonnen? Das ist doch dein Thema.
Ganz ehrlich. kein Alter, kannst du mich eher nach dem Tabellenstand in der vierten Regionalliga fragen, als dass ich mir so einen Quatsch angucke. Also auch die nächste Fußball-Weltmeisterschaft da in Katar. Also das interessiert mich nicht. Ganz im Ernst.
Es darf es einfach nicht geben. Also es kann nicht sein, dass das stattfindet für die deutsche Mannschaft. Das muss, wenn man Peking boykottiert, hierfür, dann muss man auch Katar boykottieren.
Also das sehe ich ganz genau.
Ist verlogen, ist absolut verlogen.
Das ist ja das Lustige, ne? Also dass da auch, hat sich auch mal gepostet, da hatte ich viel Zustimmung dafür gekriegt, dass zum Beispiel, also dieser diplomatische Boykott, den da die USA zu den Olympischen Spielen in Peking ausgerufen hat, zu den Winterspielen. Das heißt ja einfach nichts weiter, als dass die amerikanische Politik Nein sagt, aber Nike sagt Ja. Ne? Also das ist einfach in klare Worte übersetzt, ne? Wenn man ist es einfach so, das Geschäft wird nicht verboten und da gibt es einen diplomatischen Boykott, als ob das da kommerziell irgendwen interessiert, ob da der amerikanische Außenminister oder Innenminister oder irgendjemand da rumsitzt, der dafür zuständig ist. Also an Verlogenheit überhaupt nicht zu überbieten. Ne? Und wenn man diese WM da in Katar anschaut, hab dann mal irgendwie gelesen, wenn man da die Todesopfer beim Bau der Sportstätten irgendwie auf Spiele hochrechnet, da ist ja bei jedem Spiel irgendwie kostet das 5 Menschenleben oder so. Ne? Also Ah, ein komisches. Also da hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Da gucke ich mir lieber Lok Leipzig gegen Carl Zeiss Jena in der vierten Liga an.
Nee, also so. Also muss sagen, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal Gas geben und das nochmal den Leuten ins Gedächtnis rufen, wenn es soweit ist. Wenn sich die Leute dann irgendwann mal wieder für dieses Thema interessieren, das muss man nämlich auch sagen, wenn man so ein bisschen Google Trends und die Entwicklung von Suchabfragen und Twitter-Entwicklungen und so beobachtet, dann fällt einem auf, dass das allgemeine Interesse an solchen Themen ist sehr gering.
Ist es so, ja.
Ja.
Ja, ja gut, also man wird ja auch wird nicht von allen Seiten damit zugeschissen, das kann man nicht sagen. Es ist schon omnipräsent, aber immer in so einem Duktus, der einen eigentlich auch von der Information fernhält, ne? Also wo man da auch schon gar keinen Bock mehr hat zuzuhören.
Das Problem ist, wenn mal jemand darüber schreibt, dann sieht man das, aber wenn niemand darüber schreiben würde, dann wäre es gar nicht existent, das Thema. Weil von sich aus da keiner drüber spricht.
Ja, die WM okay, ja, das stimmt, ja. Deshalb hat man wahrscheinlich den Eindruck, dass es so in Medien künstlich am Leben erhalten wird, weil da leider von der Bevölkerung nicht ein wirkliches Interesse dahinter ist, ne?
Ja, ja.
Ja, muss man ehrlich sagen, ja, das stimmt. Ja, da muss man natürlich auch als Influencer drauf gucken, ne?
So traurig. Ja, also das bringt, also als Influencer machst du natürlich damit nicht nur wenig Umsatz, sag ich jetzt mal, sondern du zerballerst ja auch wieder deinen Algorithmus. Ich habe das gesehen, ich habe kurz vor Weihnachten habe ich ein Video hochgeladen, wo es um illegalen Welpenhandel ging, um illegalen Tierhandel per se. Und das wollen die Leute einfach nicht sehen. Die wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Nee. So, YouTube findet es auch nicht gut, dass man sich damit beschäftigt, weil es ja kein positiver Content.
Ja, nee, das schafft das keine Aufmerksamkeit und Verweildauer. Ich meine, ich bin ja seit über 25 Jahren Veganer zum Beispiel, ne? Also, und das war vor 20 Jahren oder so, war das noch völlig okay und auch, auch klar für mich, dass man die Leute aufklären muss, was da überhaupt passiert und was es da alles gibt und was Tieren angetan wird und so weiter. Mhm. Heutzutage weiß das jeder, ne? Also da ist nur die Entscheidung, ignoriere ich das oder kümmere ich mich drum und versuche da eine Veränderung für mich zu finden oder irgendwas zu verbessern. Diese Wahl gibt es heute, dass da jemand nicht mehr weiß, was abgeht. Ich habe neulich mal den Spruch gelesen, also es hat einen Grund, warum wir mit unseren Kindern nach Disneyland fahren und nicht in irgendwelche Schlachthöfe. Ne? Ist ja beides irgendwie die Realität, die man sich da anschaut. Die eine ist die mediale Realität und das andere die kulinarische Realität. Und trotzdem zeigt man nur eine Realität. Ne?
Und, also ich meine, das bezieht sich ja nicht nur auf das Tierleid, sag ich mal. Ne? Also generell verschließt der Mensch halt einfach gerne dass die Augen vor den schlechten Dingen. Und deswegen ist eine WM auch immer gut, egal wie viele Leute sterben, um die Städten zu bauen. Oder egal, was für politische Verwerfungen stattfinden, sozusagen.
Ja, ja, klar. Also gerade dort in der Gegend, da muss man sich auch wirklich mal überlegen, was für Verbündete da unser sogenannter Westen auch hat. Ne? Also wenn man sieht, wie weit da immer noch Saudi-Arabien in den Arsch gekrochen wird und so.
Die kaufen auf jeden Fall gut Panzer. Also
ja, natürlich, klar. Aber es ist, finde ich, sollte man mit der gleichen Konsequenz vorgehen, als wenn man da Menschenrechtsverletzungen in Russland oder China anprangert. Ne? Also soll jetzt kein Whataboutism sein, aber die Konsequenz wünsche ich mir einfach nur.
Ich glaube, dieses ganze Russland-Thema, Ukraine und so weiter und so fort, das ist für heute zu viel, glaube ich, für den Jahresrückblick, auch wenn das natürlich lange Schatten und vor allem düstere Schatten ins nächste Jahr wirft. Muss ich mal so sagen, genauso wie jetzt diese Spaziergänge der Impfverweigerer, möchte ich mal sagen. Das lässt auch kein gutes Gefühl, sage ich mal, für den Übergang ins Jahr. Hast du noch was für Ende 2021? Wir müssen jetzt auch langsam mal einen Deckel draufsetzen. Wir hatten noch nie einen Podcast, der 2,5 Stunden lang war.
Ich glaube, der letzte Jahresrückblick war das.
War der auch so lang?
Also ein, zwei Live-Podcasts hatten wir schon. Also, aber keine Ahnung. Ich weiß nur, da hatte ich mir auch irgendwie einen Wolf geschnitten. Ich glaube, das war das, wo Orlando dann beim Schneiden ausgestiegen ist danach.
Ach stimmt, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein.
Aber ein Stößchen...
Ich bin leer geschossen. Ach, du großer Gott. Mehr. Ja, ja. Ah, doch. ein bisschen Spuckschluck
ist. Na halt dann.
Na da, aber, Mike. Ja.
Trink es bis zur Neige. Ein Schierlingskelch. Für den Rest ist, also ich hoffe nicht, dass hier noch mal irgendwie, irgendwie so ein Scheiß passiert.
Ja, und was bedeutet das jetzt im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt, wenn Russland dann doch weiter gebietsannektierend unterwegs sein möchte?
Also ganz ehrlich, in dem Konflikt traue ich mir nicht zu, da so richtig durchzublicken. Da gibt es nur Profiteure von dem Konflikt auf allen Seiten. Ne? Und das ist ja jetzt auch nicht so, dass in Russland selber Putin noch sitzt fest im Sattel, aber nicht so fest wie vor einigen Jahren. Ne? Und da muss seine Truppenteile sozusagen, seine Wählerschaft schon auch noch hinter sich vereinigen. Ne? Und das ist bei ja, so.
Da ist halt die Frage, inwieweit ist dann vielleicht so ein Krieg sogar vonnöten?
Ja, also ich, wie oder gesagt, also Geschichte wiederholt sich nicht. Es gibt immer nur so, naja, gleiche Geschmäcker in der Geschichte irgendwie. Und da sind russische Angriffskriege selten, ne? Also würden wir die Polen jetzt widersprechen?
Ich wollte gerade sagen, Moment.
Ich sag selten. Moment. Selten, ne? Also ich sehe da Konflikttreiber auf allen Seiten. Also Putin ist da natürlich verheerend unterwegs, das kann man nicht anders sagen. Aber wenn ich gerade die amerikanische Rhetorik sehe von dieser fallenden Weltmacht, ne, so diese letzten Zuckungen hat man da auf den Eindruck und den Sermon, den da jetzt auch gerade die Grünen runterbeten.
Ja, ist krass, oder wie die einfach nur eine Handpuppe sind.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das, was viele Wähler und ich sag mal politisch normale Leute in Ostdeutschland aufregt, dieses Hinterhergeroppe hinter der amerikanischen Außenpolitik, ne? Weil die das früher noch aus der DDR kennen, wie sich die DDR Russland, der Sowjetunion gegenüber verhalten hat. Und diese Verhaltensmuster sieht man bei einigen Parteien, wie den Grünen oder der FDP zum Beispiel, sieht man im amerikanischen Verhältnis genauso, ne? Dass da gar keine Eigenständigkeit, keine eigene Agenda, eigene Interessenverfolgung stattfindet, sondern wirklich oft ein kritikloses Übernehmen der Position. Ne?
Ja, als ob man der Wurmfortsatz wäre sozusagen.
Ja, ja, also klar kann man darüber diskutieren, ob Nord Stream 2 nun eine strategisch günstige Sache ist, um sich unabhängig von Russland zu machen, ne? Sicherlich irgendwie nicht, aber der USA wäre das scheißegal, wenn die so eine fertig montierte Leitung hätten, würden die benutzen und Arsch lecken, ne? Also ganz ehrlich, besser als Fracking-Gas. Und trotzdem ist das auf so vielen Leveln ambivalent. Also das Einzige, was ich sagen will, ich kann mich da nicht auf eine Seite irgendwie schlagen. Also mehr als dass es mir von allen Seiten totales Unbehagen bereitet, kann ich dazu nicht sagen. Das, was mir da wirklich Angst macht, ist dann die Situation, wenn so ein Konflikt allen beteiligten Seiten helfen würde, weil dann gibt es niemanden mehr, der das mit Vernunft aufhalten könnte. Weil,
also zumindest ja, scheinbar.
Scheinbar.
Also ja, wie im Ersten Weltkrieg, wo alle denken, sie können jetzt was gewinnen dabei.
Naja,
also so jeder beteiligt so, und niemand bremst, weil.
So eine Situation meine ich. Ja. Das bereitet wirklich großes Unbehagen. Ne? Und das muss man sich mal. Also Ukraine, das ist für uns aber so irgendwie so ein bisschen weit weg im Osten. Ne? Das ist ein zig Millionenstaat, der überhaupt nicht weit weg ist. Ne? Und das ist schon.
Da kannst du in einem Tag mal schnell rüberfahren. Das ist nicht so, dass absolut es lange dauert, da hinzukommen.
Absolut. Ja. Ist eine krasse Nummer. Ist nicht irgendeine Krachrepublik, wie gesagt. Ne? Da wohnen eine Menge Leute.
Also schon alleine diese Annexion der Krim und diese Annexion des Donbass ist, also, dass das passiert ist, ohne dass etwas Schlimmeres drumherum passiert ist, ist schon krass eigentlich, weil das eine geopolitisch auch relevante Entwicklung war.
Naja, natürlich, aber das war im Kalten Krieg ja auch immer eine unausgesprochene Wahrheit. Ne? Also wenn es, als es damals um die Atombedrohung ging, war immer allen klar, oder zumindest wurde das so befürchtet, das ist ja jetzt auch im Baltikum die Angst, die den Leuten da, obwohl es NATO-Staaten sind, dort im Nacken hängt, die wissen, Das hätten damals zum Beispiel die Sowjets West-Berlin eingenommen, hätten in einem Atomkrieg für West-Berlin die Amerikaner New York geopfert. Meinst du, das hätten die gemacht? Meinst du, also wenn es dann wirklich über einen konventionellen Krieg hinausginge, meinst du, die würden das, dem Wert des Baltikum, würden die dafür Chicago hergeben? Und das hängt den Leuten halt in Knochen, die dort leben und vor allem den Völkern, die da schon ganz schlimme Erfahrungen damit gemacht haben. Ne? Polen, Baltikum in erster Stelle zu nennen, die haben da natürlich ein absolut vitales Interesse dran, da auf der richtigen Seite zu sein und da die Brandmauern einzuziehen, ne, und in sich der Verteidigungsfall der NATO zu vergewissern. Ne?
Gibt's denn auch positive Ausblicke auf nächstes Jahr? Komm, wenn wir jetzt hier, lass uns nicht vom Dritten Weltkrieg sprechen, lass uns unser
letzter Podcast, hatte ich heute noch mal reingehört, der hat übrigens mit Syphilis aufgehört. Ne?
Oh, schön, schön. Wir schaffen es auch, also wir sind so positive Menschen manchmal. Es ist,
ja, ja.
Oh, viele haben mit Syphilis aufgehört, Mike. Das ist gar nicht so.
Ja, ja, ja. Es ist so.
Nietzsche.
Nietzsche zum Beispiel, ja. Aber der hat das dann gar nicht mal so richtig gemerkt, wann er aufgehört hat. Nee, also für nächstes Jahr, also ich meine, also wenn noch eine Festivalsaison ausfällt, Alter, dann habe ich echt eine Krise.
Also Sternklang findet statt, so.
Okay. Da bin ich ja beruhigt. Da können wir zur Not ja da spielen.
Ich habe ja schon coole Bands als Headliner. Ja. Ne? Faun und Feuerschwanz, oh, da kommt er nicht ran.
Feuerschwanz ist schon sinnig gut, aber die sind cool. Coole Typen, Typinnen und Typen, auf jeden
das
Fall.
Das erinnert mich daran, dass ich langsam mal Werbung machen soll. Man kann auch gerade keine Werbung machen, weil man sich so denkt, ich kann doch keine Werbung für ein Festival machen nächstes Jahr. Da nimmt mich doch keiner ernst.
Also jetzt wird zumindest da keiner irgendwas kaufen.
Nee, gar nicht, sinnlos. Ja.
Aber also da habe ich zumindest die Gewissheit, dass wir uns wenigstens auf dem Mittelaltermarkt irgendeiner Form treffen werden. Das ist ja mittlerweile mein jährlich einziger fester kultureller Termin, dass ich einmal im Jahr auf den Mittelaltermarkt gehe. Hätte mir das jemand vor 5 Jahren erzählt, ich hätte mich erschossen.
Das Leben hat sich halt verändert, Mike.
Ne? Ich wäre mit einem Strick auf den Dachboden gegangen. Aber jetzt...
Ja, übrigens hat die Community jetzt hier schon gesagt, dass es schade ist, dass du nicht da warst, um Hallo zu sagen. Das müssen wir dann nächstes Jahr mal einrichten.
Wo war ich nicht da?
Auch mal, na, dass sie dich nicht kennenlernen konnten.
Ach so.
Ja.
Wir können da auch gern mal, lass doch da mal irgendwie einen Live-Podcast machen.
Wir können da gerne einen kleinen Live-Podcast
machen. Oder mal eine Talkrunde mit den Leuten. Das ist eine tolle Plauderlaune. Also ich habe mich da mit einigen Leuten unterhalten.
Ja, ich meine, ich habe da halt mehr zu tun als du, ne? Also das ist schon klar, das ist schwierig für mich dann da eine Stunde mal abzuknapsen. Das müsste dann halt Sonntagnachmittag irgendwie sein, wenn ich nichts mehr zu tun habe, aber...
Ja, aber bis dahin haben wir hoffentlich dann mehr Gewissheit. Also ich freue mich wirklich mega, also besonders auf Full Force und auf Summer Breeze. Da freue ich mich besonders drauf. Und auch
drück mal die Daumen.
Hellfest nächstes Jahr, sicherlich auch ein Highlight. Graspop sind wir auch mit dabei. Weiß nicht, wo wir dann im griechischen Alphabet angelangt sind bis dahin.
Na, viel ist nicht mehr. Omikron ist ja dann schon Mitte eigentlich, ne, so ungefähr.
Es gibt, glaube ich, sogar schon irgendwelche Sachen hinter Omikron. Von Omega habe ich noch nichts gehört. Also das müssen wir noch irgendwo im irgendwo im Rennen sein. Ich habe keine Ahnung.
Noch 9 Varianten bis Omega, ja.
9 Varianten bis Omega, okay.
Na, sonst irgendwas Positives?
Für nächstes Jahr oder was dieses Jahr noch passiert ist?
Nein, dieses Jahr passiert ja nichts mehr. Also das Thema ist durch. Aber 2020.
Was machst du jetzt eigentlich, Neujahr? Hast du Videoschneiden oder?
Ja, ich tatsächlich glaube ich, dass ich arbeiten werde. Ja.
Ah, okay.
So traurig das klingt, aber ich habe jetzt mal eine Woche nicht gearbeitet und das. Nächstes Jahr sitzt man hier und ich habe einfach keine Haare mehr.
Ey, es ist doch nicht schlimm. Also jemand, der eine Glatze mit Stolz trägt, finde ich besser als diese, die sich ihre Rückenhaare so nach vorne kämmen, weißt du?
Oder implantieren lassen.
Oh, habe ich auch nichts dagegen. Also gibt schlimmere OPs von mir aus. Kann sich auch jemand implantieren lassen, wenn das eine große Belastung ist. Aber ich kenne Leute, Die haben das machen lassen, teilweise erstaunlich gut geworden.
Ja, Christian Lindner beispielsweise.
Ach ja?
Ja.
Okay.
Oder Elon Musk.
Elon Musk, der soll lieber mal eine Fettabsaugung denken mittlerweile.
Ja, ist ja auch nicht so einfach während Corona.
Ja, aber also, jetzt kein Body-Shaming hier, sorry.
Ich wollte gerade sagen, also wir hoffen darauf, dass es nächstes Jahr wieder Kultur gibt, aber glauben gleichzeitig nicht daran. Aber vielleicht finden wir ja irgendwas ganz anderes, was unser... Schön für dich. Wir haben die Hoffnung, dass es nächstes Jahr vielleicht noch andere Dinge gibt, die in unser Leben treten, die möglicherweise uns erfüllen. Und es ist hoffentlich kein Frontenkrieg mit Russland. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir immer noch einen Podcast haben, Mike.
Ja. Also zumindest heute haben wir uns doch mal über die Runden gerettet.
Das stimmt. Noch irgendwelche bedeutsamen Worte zum Ende? Wollen wir vielleicht noch Fragen beantworten? Wollen wir vielleicht noch eine kleine Frage beantworten? Genau, wir haben jetzt so wenig Zeit mit euch verbracht. Wollen wir eine kleine Fragerunde hier machen? Haut uns doch mal noch ein paar Fragen rein.
Aber wir können
uns
schon mal von unseren Podcast-Hörern verabschieden an dieser Stelle.
Tschüss.
Tschüss.
Meinst du nicht, dass es Fragen sein können, die auch unseren Podcast-Hörern irgendwie was bringen könnte?
Ja.